herzlich willkommen bei Pool Artists.
Man denkt oft als Schreibende oder als Schreibende, dass man denkt, so 50 Seiten schaffe ich eigentlich immer.
Ja.
50 Seiten kriege ich immer irgendwie hin. Und kriegt man nie hin. Nee. Das sind dann nach 10 Seiten, denkt man so, ach so, es sind erst 10. Wenn man dann so, wenn man so in die Wortcounter guckt, denkt so, ach so, ich bin noch gar nicht bei 50. Ich schreibe doch schon den ganzen Tag.
Ich hatte genau das und ich habe das Gefühl gehabt, ich habe mega viel geschrieben. Boah, jetzt habe ich richtig was runtergeschrieben. Und dann habe ich geguckt und ich war auf Seite 11. Und dann, das war wirklich so demütigend, weil ich dann 11 Seiten geschickt habe, obwohl ich 50 schicken wollte. Und habe dann gesagt, es sind jetzt 11 Seiten, aber es fühlt sich an wie 50. In Katzenjahren sind es 50 Seiten.
Ich schicke dann immer und denke so, ach, die merken die gar nicht.
Wenn es 11 gute Seiten sind.
Eben. Vielleicht auch, man muss vielleicht auch einfach 11 extrem zähe Seiten schreiben, weil das wirkt dann wie 50 Seiten.
Das ist ein super Trick. Ja.
1, 2, 3, 4. Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Wokeberg-Erfahrung. Und ich bin ja immer noch hier in meiner Köln-Woche in Köln unterwegs und heute habe ich ganz, ganz besonderen Besuch bekommen. Wir probieren seit 3,5 Milliarden Jahren endlich zusammenzukommen und heute hat es geklappt. Sie ist eine fantastische Autorin, sie ist eine großartige Komikerin und sie ist natürlich vor allem eine sensationelle Podcasterin und ich bin ganz froh und stolz, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, Julia Becker.
Hallo, ich freue mich, dass du schon so einen Kölsch-Slang drauf hast. Herzlich willkommen in meiner Köln-Woche.
Eine Stunde in Köln und ich habe das sofort. Das ist echt furchtbar. Ich weiß, aber es gibt so Leute, die so Dialekte sofort annehmen.
Ja, ich bin auch so eine Person. Also gib mir ein paar Stunden und dann bin ich komplett all in Kölsch.
Aber ist das auch in anderen, bist du auch, wenn du in Berlin bist?
Nee.
Bist du dann, was willst du?
Ich bin erst Kieken, dann Kofen, wa? Nee, das finde ich peinlich. Das ist mir auch, das kann ich dann nicht gut genug, dann habe ich keinen, das kann ich dann nicht. Das ist mir zu weit, aber Köln war ja immer schon ein bisschen näher bei mir und deswegen Kölsch, das liegt mir nah. Ich gucke auch viel Bares für Rares, da lernt man einiges.
Du bist ja, du kommst ja aus Siegen.
Ich komme aus Siegen, ja.
Das ist, was spricht man denn in Siegen? Was ist das dann?
Segerländer
so?
Platt.
Segerländer Platt. Wie
Segerländer.
Oh, Segerländer, Entschuldigung.
Segerländer.
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 Wie unterscheidet sich Segerländer Platt von Kölsch?
Ja, das Wichtigste ist erstmal, meine Großeltern sprechen das noch. Man rollt das R. Und man rollt das wirklich so. Also man spricht so, als würde man aus Texas kommen. Und ich habe auch mal eine Freundin gehabt, die war mal zu Besuch und die hat dann Siegerländer-Leute am Tisch reden hören und hat mich dann hinterher gefragt, ob die aus Texas kommen. Und ich habe gesagt, nein, die kommen aus Unglinghausen. Die sprechen so, hinter Renner Road rechts rum, so redet mein Opa.
Ach wirklich?
Ja. Zum Beispiel Aquarium auf Siegerländer Platt heißt Arschaukästchen mit der Unterwasser-Rum-Schwimm-Täsche.
Okay, das hat gar keine Verwandtschaft zum Kölschen mehr, muss man ehrlicherweise sagen.
Das ist wirklich hinter den Bergen und es ist auch wild und ich glaube, es stirbt auch aus, weil unsere Großeltern, glaube ich, die Letzten sind, die das sprechen, unsere Eltern schon nicht mehr, aber es ist auf jeden Fall mindestens unterhaltsam.
Das ist ja so, ist das nicht auch so, was der Franz Müntefering, der rollt doch auch das R immer so.
Ich glaube, das ist ein anderes R.
Aber der rollt das so hart, so Rammstein-mäßig quasi.
Rammstein.
Nicht so texanisch.
Nee, nicht so texanisch. Das ist wirklich so eine Eigenart von Seerländer.
Seerländer. Seerländer. War Ronald Reagan vielleicht Seerländer.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit.
Ronald, der ex-amerikanische Präsident, Renald Drogen.
Aber im Siegerland würde man dann sagen, das ist doch Reagans Ronald. Die sagen immer den Nachnamen zuerst. Meine Oma macht das auch. Die hat auch eine Freundin, die heißt Gisela Schmal. Ja. Aber die sagt immer, das ist doch Schmalz Gisela. Ja. Also immer den Nachnamen zuerst nennen und dann erst den Vornamen.
Das finde ich aber eine schöne, das gibt es ja im Kölschen auch.
Ja.
Das finde ich eine schöne.
Ja, du bist ja Buckelbergs Nils.
Buckelbergs
bist du.
Nils. Ja, bei langen Namen ist es immer scheiße. Bei langen Nachnamen und kurzen Vornamen ist es scheiße. Muss ungefähr gleich
Schmalz
lang sein.
Schmalz Gisela ist immer noch mein Favorite. Ja.
Es gibt diesen Kabarettisten Konrad Beikirche, der kommt eigentlich aus Südtirol, lebt seit Ewigkeiten in Bonn und macht so Kabarett, oder hat er früher gemacht, wo der so die kölsche Sprache erklärt hat, weil der sich so irgendwie verliebt hat und hat die dann so ziseliert, auseinandergenommen und so genau erklärt. Und der hat immer gesagt, Chantals Gürtelschnalle heißt auf Kölsch dem Chantal sing Jüchtel sing Schnall.
Sing Schnall. Ja, das ist sehr gut.
Ist denn Siegen? Ich war, glaube ich, einmal in Siegen und war auch ganz froh, dass ich wieder rausgefunden habe.
Ja.
Wie ist denn Siegen? Ist ja auch eine Universitätsstadt, ne?
Ist eine Universitätsstadt, ist aber gar nicht so ausgelegt gewesen auf so viele Studierende. Ja. Also ich glaube,
das Gefühl hatte ich auch.
Die Uni wurde, glaube ich, so für 6.000 bis 7.000 gebaut und jetzt sind es, glaube ich, 20.000, 30.000, irgendwas dazwischen. Also es ist alles sehr eng. Es werden immer mehr Gebäude von der Uni Siegen gekauft, damit die Studierenden da auch noch Unterricht haben können, weil es einfach zu klein ist. Es fehlt an Wohnungen, die Wohnungen werden teurer, also eigentlich dasselbe Problem wie überall. Und ja, die Stadt, mein Gott, was soll ich dazu sagen? Ich bin ja nicht ohne Grund schnell weg nach der Schule direkt, ne?
Was studiert man denn in Siegen? Was sind denn da so die beliebten Fächer? Maschinenbau, oder?
Maschinenbau ist ganz groß und ich habe ja Medienwissenschaften studiert.
In Siegen noch?
In Siegen,
ja.
Und Literatur, Kultur, Medien. Das ist so ein Studiengang, wenn du das studierst, bist du danach sehr gut in Quizduell. Und das habe ich studiert. Und aber im Prinzip ist es so ein Auffangbecken für alle Leute, die so einen schlechteren Notendurchschnitt haben.
Ja.
Also ich habe mich auch an 80 Unis beworben und wollte unbedingt weg
80.
aus Siegen. An 80. Ach, ich wurde an einer genommen in Siegen. Weil ich halt ein Abi von 2,9 oder 3,0 irgendwo da hatte.
Ja, aber 80 ist ja, das ist ja krass. Ja. Also eigentlich in ganz Deutschland, eigentlich an jeder Uni in Deutschland.
In ganz Deutschland, überall, Ost, West, Süd. Ich wollte überall hin, außer nach Siegen.
Ja.
Ich wurde nirgendwo genommen. Ich habe mich für Theaterwissenschaft, für Lehramt, ich habe mich wirklich für alles, ich wollte einfach nur weg. Und ich habe nur eine Zusage bekommen von Siegen.
In Siegen, das ist ja, dann ist es ja Schicksal.
Schicksal.
Ja.
Ist auch Schicksal, dass ich dann abgebrochen habe.
Ja. Hast du dann, war dann danach die Buchhandelslehre?
Nee, in der Buchhandlung habe ich ja nur ein Praktikum gemacht,
so.
In der Schulzeit. Da war ich ja in den Osterferien, habe ich da quasi freiwillig ein Praktikum gemacht, weil mir ja geraten wurde im Berufsbildungszentrum, ich sollte doch Buchhändlerin werden.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, ich mache erstmal besser ein Praktikum, bevor ich die Schule abbreche, weil sie gesagt haben, du brauchst gar kein Abitur machen, du kannst direkt eine Ausbildung zur Buchhändlerin machen.
Ja.
Da habe ich gedacht, mal gucken. Und dann habe ich da ein Praktikum gemacht, musste dann die ganze Zeit Geschenke einpacken und dann habe ich auch gesagt, auf Wiedersehen.
Ja.
Wollte ich nicht mehr im Buchhandel arbeiten. Ja, das war davor.
Das ist ja interessant, dass Buchhändler oder Buchhändlerin ist ja auch so ein, ist für mich ein ähnlich abstrakter Beruf wie Apothekerin.
Ja.
Wo man denkt, da braucht man so eine super komplizierte Ausbildung. Also ist ja auch bei Apothekerin so. Aber ich als Externe denke so, du verkaufst halt ein Buch, du musst die ja nicht alle lesen. Also ich meine, was ist, du musst ja keine Analysen der Bücher vorlegen.
Nee.
Was ist denn da das, was ist denn das Komplizierte an diesem Beruf?
Ich glaube, du musst
also
halt einfach auf
dem
Laufenden.
Hate gegen Buchhändler.
Nee, Quatsch, aber du musst halt, glaube ich, einfach auf dem Laufenden sein und so ein paar Sachen empfehlen können. Aber wenn du so weißt, so grob, wovon die Bücher handeln, dann kannst du ja auch so was empfehlen.
Ja.
So.
Und bei ApothekerInnen, weil das ist früher, das muss man sich sogar studieren? Oder Bibliothekarin muss man auch studieren?
Echt?
Ja, also oder kann man, wahrscheinlich gibt es auch Quereinsteiger, aber man kann das auch studieren, so Bibliothekswesen. Aber da denke ich auch so, lernt man da Regale bauen?
Wo
oder
finde
was
ich C? C wie Christi.
Ich glaube, dass das hochkomplexe Berufe sind, ich erfasse es nur nicht. Und bei ApothekerInnen denke ich immer so, okay, früher war das wahrscheinlich super aufwendig, weil die ganzen Pillen selber so stampfen mussten im Mörser und dann in diese kleinen Pillenfächer einfassen. Und
eine
dann,
Tinktur machen.
Ja, und dann so zusammenpressen und trocknen lassen und so. Okay, verstehe ich. Aber ich weiß nicht, wann er das letzte Mal einen Apotheker gemacht hat.
Müssen die auch alle Pillen mal genommen haben? Du wissen, wie das wirkt?
Das würde natürlich erklären, warum es so lange dauert. Erstmal 2 Wochen Rekonvaleszenz.
Gibt es dann auch so Trends? Ibu 400, gerade aktuell sehr angesagt.
Der ist die Sommertablette.
Irgendwie geil. Also irgendwie finde ich ApothekerInnen finde ich auch einen würdevollen Beruf.
Ja,
für mich.
Finde ich auch sehr würdevoll.
Also manchmal gehe ich auch einfach in die Apotheke und frage so, haben Sie irgendwas gegen einen kleinen Ausschlag am Finger? Und dann zeige ich denen meinen Finger und das ist einfach ein gutes Gefühl, weil man kriegt nicht immer einen Termin beim Arzt.
Ja.
Aber in der Apotheke kennen die sich auch mega gut aus.
Das ist es nämlich.
Das ist es.
Da muss man mal eine Lanze für brechen. Und
ja.
Man muss auch mal den Leuten sagen, ihr müsst auch nicht wegen jedem Scheiß zum Arzt rennen.
Genau.
Eure Apotheker kennen sich super geil aus.
Ja.
Ihr könnt immer perfekt helfen. Also
Apotheke.
Beim Beinbruch, okay. Krankenhaus.
Na gut.
Ja, na gut. Aber sonst bei so kleineren Sachen, alles unter Beinbruch, kann auch erstmal die Apothekerin helfen. Wie ist das denn, also du hast ja jetzt schon erzählt, irgendwie Abi mit Ach und Krach, dann in Siegen auch nicht glücklich geworden an der Uni und so. Wie geht denn der Sprung von einem irgendwas mit Medienstudium, einem abgebrochenen irgendwas mit Medienstudium in Siegen bis dahin, wo du heute bist? Also wie funktioniert dieser Lebensweg, dass du entdeckt hast, naja, okay, ich bin für das normale Berufsleben offensichtlich sowieso verloren und muss hier irgendwie kreativ arbeiten sozusagen.
Also das wusste ich eigentlich schon sehr früh. Ich wusste nur nicht, wie ich meinen Fuß irgendwo in die Tür kriege. Also ich wusste schon immer, ich habe auch schon viele Jobs gehabt vorher und ich wusste immer, dass es eigentlich, also ich kann dieses auf die Arbeit gehen und dann eine Aufgabe nachgehen, die ich nicht richtig beherrsche, nicht so gut, weil ich halt auch mega viele Sachen nicht richtig beherrsche habe. Also ich konnte es immer nur so halb, auch im Discounter, wo ich gearbeitet habe, habe ich mich nie mächtig gefühlt, diesen ganzen Laden unter Kontrolle zu haben und alle vier Sachen gleichzeitig zu machen. Ich kann auch nicht so gut multitasken, muss ich dazu sagen. Und da war ich immer überfordert und ich wollte halt immer unbedingt schreiben und wir hatten halt an der Uni ein Seminar über Twitter.
Ja.
Also da hatten wir halt so coole Seminare wie, was hatten wir, Pixar?
Twitter, what is it?
Twitter, ja. Wir hatten ein Pixar-Seminar, mussten wir Pixar-Filme gucken und dann hatten wir noch eins, da waren wir auch mal Metal Hammer. Wir hatten die Geschichte des Metals, weil wir hatten so einen coolen Metal-Professor und das war eigentlich ganz cool. Also es war ein Spaßstudium, es hat Spaß gemacht, aber so, wo du danach sagst, ja, was mache ich denn jetzt? Ja. So Quizduell halt. Dann mussten wir ein Praktikum machen und da habe ich zu dem Zeitpunkt schon in Köln gewohnt, weil ich dachte, es wäre eine gute Idee, wenn ich in Siegen studiere, wenigstens in Köln zu wohnen, damit ich nicht auch noch in Siegen wohnen muss.
Ja.
Und dann habe ich mir eingebildet, dass ich dann auch regelmäßig zur Uni fahren würde mit der Bahn von Köln nach Siegen. Ich bin dann so ein bis zweimal die Woche in die Uni gegangen. Und da mussten wir aber ein Praktikum machen, ein Pflichtpraktikum. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt eh schon in Köln wohne, dann bewerbe ich mich auch in Köln bei irgendeiner Firma, wo ich irgendwie Bock drauf habe. Und ich hatte ja dieses Twitter-Seminar belegt und ich habe ja dadurch, habe ich angefangen, Witze zu twittern, habe dann lustige Sachen geschrieben und habe dann gemerkt, es gibt da so eine Sache in Köln beim Neo-Magazin, die twittern alle ganz lustige Sachen und dann schreiben die für die Sendung und das wäre mein größter Traum, da auch was für zu schreiben, weil ich halt lustig bin und einfach lustige Sachen machen will. Und dann habe ich halt mich da beworben für ein Praktikum und so ist eigentlich alles losgegangen. Also ich hatte dann ein Bewerbungsgespräch und dann wurde ich zum Glück genommen als Redaktionspraktikantin und dann irgendwann haben die halt gemerkt, dass ich auch schreiben kann und dann bin ich so da reingerutscht und dann bin ich für immer von der Uni weggeblieben. Ja, so war es halt.
Seltsamerweise bin ich mir zurückgekommen.
Ja.
Wann hast du eigentlich festgestellt, dass du lustig bist oder dass das irgendwie funktioniert, wenn du Gags und Witze machst, weil das hast du ja nicht auf Twitter festgestellt.
Nee, ich glaube, das geht schon ganz weit zurück in meine Kindheit. Ich war schon immer lustig.
Ja.
Also ich war immer das lustige Kind, auch das anstrengende, nervige Kind, aber auch das lustige Kind. Und ich glaube, viele Leute mit einer teilweise beschissenen Kindheit sind heute lustig. Und ich hatte halt wirklich auch, ich war viel alleine als Kind. Ich habe mir viele Sachen im Fernsehen angeguckt, die vielleicht auch gar nicht für mein Alter schon so gut waren. Aber ich habe halt dadurch auch viel Humor als Coping-Mechanismus gelernt, mir anzutrainieren. Ich habe immer gemerkt, durch Humor bekomme ich auch Aufmerksamkeit, wenn die Leute über mich lachen. Das ist auch ein bisschen traurig, was ich hier erzähle. Aber so war es halt, ne? Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass die lustigsten Leute haben alle irgendwann mal eine richtige Scheiße erlebt oder erlebe auch immer noch eine richtige Scheiße. Und das war so mein Weg. Und ich war einfach immer lustig, halt in der Schule auch. Ich war schlecht in der Schule, aber ich war dann dafür lustig. Ich habe die Leute unterhalten und das war immer das. Ja, so war es halt.
Das ging mir auch so.
Ja.
Du bist ja, also auch durch den Drinnis-Podcast und so, weiß man es ja, dass du bist nicht so ein Fan von Menschen oder von, oder nicht ein Fan
das
von.
Das stimmt so nicht.
Nee, das stimmt so nicht, aber nicht ein Fan von so, von viel sozialer Interaktion sozusagen.
Ja.
Das ist ja eher so ein bisschen mühsam. Aber gleichzeitig suchst du ja das Rampenlicht.
Ja.
Und das ist ja erstmal ein Widerspruch.
Ja.
Wie hältst du den aus? Klingt ein bisschen dramatisch, aber wie, wie handelst du den?
Ich glaube, das ist für mich, widerspricht sich das gar nicht so doll, weil ich immer schon bei den Sachen, die ich gemacht habe, so humoristisch oder auch wenn ich auf der Bühne, ich habe auch mal Theater gespielt und so, das war dann immer wie so ein Hebel, den man so umlegen kann.
Ja.
Und das war immer was anderes. Und es war vor allem immer was, wo ich mich darauf vorbereiten konnte. Und ich wusste immer, wenn ich auf der Bühne stehe, ich habe meinen Text oder ich habe meinen Song oder meinen Witz dabei. Ich habe was parat, ich habe was im Rucksack mit dabei, was ich vortragen kann. Und da habe ich mich eigentlich immer sicher gefühlt.
Ja,
aber wenn ich jetzt an einem Stehtisch stehe und da stehen fünf fremde Leute und ich soll mit denen Smalltalk, da bin ich nervöser, als wenn ich auf der Bühne stehe vor 5000 Leuten. Das ist für mich, keine Ahnung, es widerspricht sich irgendwie nicht. Es ist einfach, glaube ich, dieses ins kalte Wasser geschmissen werden und nicht wissen, was auf einen zukommt und vor allem, wer auf einen zukommt. Und mit fremden Leuten, das ist nicht so meins. Aber wenn die still im Publikum sitzen, habe ich kein Problem mit denen. Also es ist irgendwie anders, es ist was anderes.
Ja. Ja, verstehe. Also quasi die Sicherheit der Vorbereitung ist etwas, was so ein, ist ja auch wie so eine Decke, ist auch so ein Komfort. Naja, verstehe schon. Als du irgendwie als Teenager in Siegen irgendwie gedacht hast, ach ja, ich komme hier gut durch die Schule, weil ich irgendwie witzig bin und so, oder so denkt man ja auch gar nicht als Teenager. Also man ist ja einfach, ich kann nur von mir reden, bei mir war das so, ich hatte einfach Lust, meine MitschülerInnen zu unterhalten, weil ich es einfach witzig fand. Also so, weil ja. Es ist ja, wenn man so älter wird, kriegt man immer so eine Art verklärten Blick darauf und man psychologisiert das so und denkt so, ja, da bin ich irgendwie, habe ich mich durch die Schule mitgewurschtelt und so. Aber während man da ist in der Zeit, denkt man ja einfach so, ach, das ist einfach witzig, wenn die lachen und ich mache das gerne, ja, und es fällt mir leicht und so, deswegen reite ich da jetzt so ein bisschen drauf rum.
Voll. Ja, ich glaube, was man dann später erst versteht, man hat sich natürlich eine Nische gesucht, wie man selber auch cool sein konnte. So. Ja. Also Aussehen war es bei mir nicht. Deswegen war ich nicht bei den coolen Kids mit dabei. Aber ich wurde trotzdem dann irgendwann so akzeptiert, weil ich die halt alle zum Lachen gebracht habe. So. Ja. Das ist natürlich, im Nachhinein klingt das immer total traurig. Aber es ist wirklich, es ist einfach, es macht dann auch Spaß. Man merkt ja dann, okay, es kommt gut an. Und dann entwickelt man das natürlich auch weiter. So. Und das perfektioniert man ja irgendwann. Und ich habe wirklich, also was ich in der Schule, ich will jetzt auch gar nicht, meine Lehrer tun mir auch wirklich leid. Ja, ich habe auch wirklich viel Ärger bekommen von meinen LehrerInnen und ich habe mich auch viel über LehrerInnen lustig gemacht. Ich hatte aber auch schreckliche LehrerInnen teilweise. Ist es natürlich auch cool, Leute zu unterhalten und für eine gute Stimmung in der Klasse zu sorgen, ja. Und auch in der Gruppe. Das macht ja auch was aus. So. Man will ja dann wenigstens den Ort in der Schule zu einem Fun machen. So. Ja. Das war irgendwie cool.
Wegen mir gab es mal eine Klassenkonferenz. Wegen mir und
wegen
zwei
mir
anderen.
Auch.
Wirklich?
Ja. Mit Schuldirektor und so. Ja, ja, ich habe einen Tadel bekommen. Naja.
Na, ich hab, also wegen mir und zwei anderen gab es eine Klassenkonferenz und dann hat meine Mutter gesagt, was ist denn da los? Und dann habe ich sie erzählt und so. Und dann habe ich aber auch erzählt, weil dann so LehrerInnen, gerade so Ältere, ne, die schon seit 30 Jahren unterrichten, also so, wo man so die Desillusion in erloschenen Augenlicht ja. 100 Meter gegen den Wind sieht, so.
Ja.
Die kommen ja in so eine Klasse. Und ich glaube, die sind so ab Tag 2, haben die schon direkt festgelegt, wer hier wer ist.
Genau.
Okay, das ist der Rowdy, das ist der Klassenclown,
genau.
Das ist die Ruhige.
Die Schlafmütze.
Das ist die Schlafmütze, das ist die Streberin und so weiter und so fort. Bei so Lehrern hatte ich natürlich sofort den Stempel Klassenclown, okay. Ne? Also immer, der nervt immer sozusagen.
Ja.
Und deswegen hat das dann irgendwann dafür, und ich habe ja auch genervt, also keine Frage, aber es hat natürlich auch dafür gesorgt, dass mir gegenüber so eine Hypersensibilität bei den LehrerInnen entstand, dass die dann angefangen haben, mich für jeden Scheiß ins Klassenbuch einzutragen. Für alles. Also Nils hat geatmet, so in etwa.
Ja, genau.
Und dann, weiß ich noch, bin ich einmal bin ich auf Toilette gegangen, Frau, ich weiß nicht, Grober oder so hieß, kann ich auf Toilette? Ja, ja. Und dann gehe ich so raus und dann komme ich wieder, habe ich einen Eintrag ins Klassenbuch, entfernt sich unerlaubtes Unterrichts. Und ich so, hä, ich habe sie doch gefragt und sie haben doch ja gesagt. Nee, du hast mich nicht gefragt. Ich so, hä?
What?
Hat die irgendwie so, hat sie es nicht so richtig wahrgenommen oder hat ja, vielleicht jemand anders gesagt oder was auch immer, aber es, für sie schien es, als wäre ich einfach rausgegangen.
Oh,
und
mein
und
Gott.
Solche Einträge hatte ich dann. Da habe ich das meiner Mutter erzählt und so und dann hat die gesagt, hat sie das alles angehört. Und dann war die Klassenkonferenz, da haben wir dann auch die Eltern eingeladen und dann halten die Lehrer ja erstmal so Gericht über die SchülerInnen so gemeinsam und dann kommen die Eltern dazu und dann wird denen das so geballt vorgetragen und da hat meine Mutter die zusammengefaltet. Hat die gesagt, es ist nur Unverschämtheit, was sie hier abziehen und so. Ich kann ihnen bei dem und dem Eintrag sagen, was da los war und das gibt's ja wohl gar nicht und so.
Das ist aber cool von deiner
Mutter.
Echt
richtig, die hat da richtig wie eine Löwin gekämpft für mich und ich glaube, es waren noch zwei andere mit mir in der Konferenz, die haben glaube ich auch so ein Tal, vielleicht sogar einen Verweis bekommen, weiß ich mir genau, aber bei mir war dann nichts, weil sie gesagt, naja, okay, gut und so. Und das war echt krass. Aber das war dieses Klassenkonferenz, das ist so krass unangenehm.
Es ist wirklich so, und vor allem, wenn man einmal diesen Ruf weg hat, dann kann man sich auch wirklich gar nichts mehr erlauben.
Total.
Das ist
die
wirklich
sagen
so.
Das ja dann auch den anderen im Lehrerzimmer.
Genau,
und so,
genau.
Ne?
Ja. Hier der eine, da müsst ihr aufpassen. Lieber einmal zu oft ins Klassenbuch eintragen.
Genau.
Das ist echt so.
Ja, fand ich auch krass. Ich hab immer Comics gemalt ab einem gewissen Zeitpunkt, weil das war sehr leise.
Ja.
Und alle hatten Spaß. Ich habe eine eigene Comicfigur erfunden, die hieß Arm-Bein-Man. So ein Superheld, bei dem Arme und Beine zusammengewachsen sind.
Ja, cool.
Das schafft man nur in der Schule. So viel Kreativität.
Der konnte sehr gut mit Stäbchen essen.
Ich bin dann auch sitzen geblieben, weil das gehört ja dann irgendwie auch dazu.
Ja, same. Siebte Klasse.
Kanntest du die aus der unteren Klasse dann aber auch alle schon?
Ich kannte die noch nicht und das war mein Weltuntergang, weil ich hatte natürlich meine FreundInnen.
Na klar.
Im Nachhinein war es aber cool, weil ich da noch viel bessere FreundInnen dann gefunden habe als in anderen Klassen. Das habe ich aber später realisiert.
Ja.
Aber es war eigentlich ganz cool. So. Und es war auch gut, weil ich halt wirklich einfach nichts gecheckt habe im Unterricht. Ja. Ich bin aber tatsächlich nur wegen einem Fach sitzen geblieben, wegen Mathe. Ich hatte sonst eigentlich nur Zweien und Dreien. Aber in Mathe hatte ich eine 6. Und
ach,
es hat dann gereicht, um mich dann quasi nicht zu versetzen.
Ach, das ist ja krass.
Ja.
Das ist ja auch Formatelehrer-Scheiße. Also ich meine, da sitzt man doch dann zusammen und das ist ja auch Ermessensspielraum.
Da denke ich auch so, eine 6 geben, ich war ja immer anwesend. Ja. Ich war nicht weg und ich habe auch die Klassenarbeit mitgeschrieben. Gut, ich habe immer als Antwort 42 hingeschrieben, weil ich dachte, das wäre mega lustig. Weil ich eh nichts wusste, dachte ich so, ja gut, dann schreibe ich halt 42, das ist ein mega Gag. Und dann ist es vielleicht auch mal richtig. Und einmal war es sogar richtig. Einmal war die Antwort 42, hatte ich, glaube ich, einen Punkt dann. Ja, aber ich habe trotzdem eine 6 bekommen am Ende auf dem Zeugnis.
Also offensichtlich kein Douglas Adams-Fan. Der,
ja, offensichtlich sind das Banausen. Ja.
Denkst du denn gerne an die Schulzeit zurück?
Nee.
Ich bin da ambivalent. Also die Zeit an der Schule, wo kein Unterricht war, die war eigentlich immer ganz gut.
Ja, ich glaube, es ist weniger die Schule an sich, sondern eher der Unterricht, der das Problem ist. Also die Leute, die ich da kennengelernt habe, mit denen ich dann auch wirklich viel Spaß hatte, das war eigentlich immer cool. Klassenfahrten und so waren cool. Ausflüge waren cool. Sachen, wo wir selber kreativ werden durften, waren cool. Aber die LehrerInnen, ich hatte, glaube ich, auch wirklich Pech mit der Schule. Ich hatte wirklich eine Schule, da waren LehrerInnen, die an anderen Schulen halt rausgeflogen sind. Die sind dann dahin gekommen, wo man sich wirklich gefragt hat, wie geht das denn? Wie ist das denn legal? Wird das hier nicht mal abgenommen vom TÜV, wer hier vor den SchülerInnen steht?
Vom Lehrer-TÜV?
Ja, wirklich vom Lehrer-TÜV. Also es war wirklich verrückt. So, also eine Lehrerin, unsere Sportlehrerin für 2 Jahre, die hat dann gedroht, uns mit der Kalaschnikow abzuknallen. Deren Haus ist dann plötzlich abgebrannt, wo ich dachte, Coincidence, was ist da los? Also es war wirklich verrückt teilweise. Ein Lehrer hat immer Schnupftabak genommen, der hat den Schwamm gegessen von der Tafel, diesen Ekelschwamm, hat er reingebissen, der ja schon ekelhaft anzufassen. Ja. Also wenn man es erzählt, dann klingt das wahnsinnig, aber so war das. Es war halt wirklich wahnsinnig.
Ich glaube, wir müssen einmal so einen großen Therapieswipe durch deutsche Schulen machen irgendwie. Ja. Weil ich glaube, so Storys hat jeder über irgendwelche Lehrer, die einfach nach 30 Jahren Kindern Gaga sind.
Ja.
Also einfach, ich hatte einen Lehrer, der hat so Physik, der hat uns dann Materialien gezeigt, Holzkugel, Metallkugel, und hat er sich die Metallkugel selber ins Auge geworfen. Und hatte dann einfach 2 Wochen
Guck
mal, ein Pfeilchen.
Kinder.
Ja, also so. Also
ich glaube, die wollen dann endlich nochmal was spüren.
Ja, genau. Ja, klar,
das war genau wie unser Biolehrer, der hat dann plötzlich so ein Glas mit Buttersäure aufgedreht, was ja mega stinkt. Ja. Und das hat er so heimlich gemacht vor der Stunde und hat das dann so hinters Pult gestellt und wollte dann quasi beobachten, wie schnell wir es merken und wollte dann daran irgendwie das Brownsche Gesetz erklären, dass jeder Stoff das Bedürfnis hat, sich auszubreiten. Da hat auch die komplette Schule dann für Tage nach Buttersäure gestunkt. Und du dir auch so denkst, der hat jetzt gedacht, boah, jetzt mache ich mal richtig was Geiles.
Sehr
jetzt bringe ich mal ein bisschen Pep in den Alltag rein. Und die komplette Schule hat einfach eine Woche gestunken. Es war so ekelhaft. Und dann ist unsere Schule auch noch abgebrannt. Also das ist dann auch plötzlich passiert, wo man sich so denkt, das ist ja mein Traum.
Ja.
Dann kam meine Nachbarin, die Schule brennt. Es war leider nachmittags, wir waren nicht da, haben es nicht miterlebt. Aber ich habe eine riesen Rauchwolke gesehen, bis in mein Dorf, was schon weit weg war. Und es gab dann irgendwie einen Kabelbrand und dann ist irgendwie die halbe Schule abgebrannt. Ich habe mich mega gefreut, weil ich dachte, jetzt haben wir keinen Unterricht mehr. Aber wir mussten dann alle in so Container, in so Übergangs-.
Aber wie schnell wurden die bereitgestellt?
Sehr viel zu schnell, am nächsten Tag schon.
Wirklich?
Und dann saßen wir in diesen Container und es war ganz kalt da drin. Und ich habe mich so gefreut, weil ich dachte, jetzt ist die Schule unbewohnbar, jetzt können wir nicht mehr in die Schule gehen, leider. Und dann mussten wir aber in so Container, das war nicht schön.
Kabelbrand klingt auch wie der klassischste Versicherungsbetrug aller Zeiten, oder? Das ist
gar, die Computer waren so alt.
Hat jemals ein Kabel irgendwo gebrannt? Ja. Von sich aus, sich selbst heraus? Ich weiß es nicht.
Jedes Kabel kann brennen, wenn man es anzündet.
Genau. Das klingt das ist immer, something smells fishy. Ich war froh, als es vorbei war, aber ich bin ja früher dann weg von der Schule, weil dann Viva losging und dann habe ich bei der Schule
nicht
vorbei. Na klar,
Viva ist halt so, das Headhunter kommt in die Schule vorbei und sagt, hey, hast du Bock auf Viva?
Na, genau.
Wer ist denn von euch der größte Klassenclown? Hier, nimm mal das Mikro.
Riesenüberraschung. Der Junge gehört ins Fernsehen. Und dann war Schule für mich nicht mehr interessant. Und dann bin ich eben früher weg. Und ab dem Moment, wo ich nicht mehr zur Schule gegangen bin, hatte ich wirklich Angst, dumm zu sein. Wirklich?
So, scheiße, ich hätte lernen müssen.
Ja, aber ich hatte kein Abi und so und ich hatte gedacht, das jetzt ist meine Chance vorbei zu lernen und ab jetzt bin ich dumm.
Ab jetzt?
Ja, also und dann habe ich wirklich verzweifelt gelesen, um schlau zu sein oder zu bleiben oder so. Ich habe dann auch so Bücher über mathematische Formeln gelesen.
Nein.
Ich habe die auch gar nicht kapiert, aber ich habe die bis zum Ende gelesen.
Nein.
Auch wenn ich nichts verstanden habe, weil ich gedacht habe, naja, irgendwas bleibt hängen. Lies weiter.
F von X, 7 im Sinn.
Ja, ich habe dann so ein Buch über Wahrscheinlichkeitsrechnungen gelesen und so. Und es war wirklich, ich könnte dir nichts mehr daraus sagen, aber mein Gehirn so, lies weiter.
Aber Wahrscheinlichkeitsrechnung habe ich auch nie verstanden.
Ja, es ist auch, ich kann es mir so ein bisschen herleiten. Dort, wenn 100 Pferde auf mich zurennen, würde mich eins wahrscheinlich treffen.
Ja, gut, hat das Buch ja was gebracht. Ja. Ja, krass, ey. Aber ja, also die Schule hatte ich jetzt nicht so gut vorbereitet, nee, intellektuell. Schule,
ja, also einerseits hat mich eine seltsame Angst, dumm zu sein.
Ja.
Gleichzeitig habe ich ein großes Herz und ich liebe es sehr, mit Leuten zusammen zu sein, die schlau oder die schlauer sind als ich.
Mhm.
Was ja, weil ich denke, dass ich dumm bin, eigentlich fast alle sind, muss man ehrlicherweise sagen. Ja, aber es gibt ja so, man trifft ja manchmal Leute, die so super schlau sind.
Ja,
oder
ja.
Die so super.
Gut, ich treffe die nicht, aber du
bist. Ja, aber die so intellektuell sind, wo man merkt, die sind so mega belesen und so, ne?
Ja.
Und das
Bibliothekarin.
Genau, ja. Apothekerin. Und das liebe ich total, mit denen so zu quatschen und da so ein bisschen was irgendwie abzukriegen von deren Schleue.
Das stimmt.
Das bilde ich mir mal ein.
Ja, ich hatte diese Komplexe an der Uni. Also ich habe mich da total fehl am Platz gefühlt. Ich war überhaupt nicht für Studieren gemacht und ich konnte auch überhaupt nicht Hausarbeiten schreiben. Ich habe auch keine einzige geschrieben in der ganzen Zeit, die ich da war. Ich habe immer noch 2 Seiten aufgegeben, allein mit diesen Fußnoten. Und ich habe das alles nicht verstanden, wie das funktioniert.
Ja.
Und auch überhaupt an so einer Sache dran zu bleiben und sich 12 Seiten lang mit Dogma zu beschäftigen und irgendwelchen Filmen aus Dänemark, konnte ich einfach nicht. Habe ich immer abgebrochen, habe ich nie geschafft. Und ich weiß nicht, warum das anderen Leuten, also es gibt so ein paar Sachen, die anderen Leuten extrem leicht fallen, die einem selber aber so schwer fallen. Und dann denkt man, glaube ich, so, ich bin irgendwie dumm. Also das ist, glaube ich, dann der Moment, wo du denkst, ich bin schlechter als der Durchschnitt.
Na, ich weiß nur, als ich hier war, gestern war meine Professorin hier und meine alte Professorin von der Filmhochschule.
Mhm.
Und da ist mir eine Geschichte eingefallen, musste man der auch so Hausarbeiten schreiben oder so nannte sich kleine und große Studienarbeit. Und da musste ich eine schreiben über New Hollywood Kino und wie so durch so Filme, dass die Popmusik ins Kino, ins Hollywood-Kino kam. Weil ja Hal Ashby, der Regisseur, der Harold und Maude gemacht hat, der hat ja diesen Cat Stevens Soundtrack.
Mhm.
Und das war einer der ersten Filme, der so Popmusik als Soundtrack hatte.
Gab's ich liebe noch so, den Film, ich finde so schön.
Ja, und das ist ja auch so ein toller Soundtrack und so.
Ja.
Oder auch die Reifeprüfung mit Miss Robinson ist ja auch so ein Popsong, der das erste Mal so Filmmusik war, und das gab es vorher nicht. Vorher war alles immer gescored sozusagen.
Mhm.
Und dann habe ich da so eine Arbeit drüber geschrieben und das hat irgendwie auch Bock gemacht und dann bin dann auch sehr selbstbewusst in meine These gegangen und habe die irgendwie so erklärt, wie ich die so sehe und mit meinem Filmhorizont verargumentiert. Und dann hatte ich so bei uns in der Bücherei so 2, 3 Bücher gefunden, wo ich gedacht habe, oh, die kann ich noch geil zitieren und so. Das gehört so zum Thema.
Yes.
Ja. Dann habe ich das so gemacht und hab die dann auch so bequält und alles so, wie es erfordert war. Und dann gebe ich die Arbeit ab und dann musste man zur Professorin und die hat einem dann die Note mitgeteilt und was sie an der Arbeit gut fand, was sie nicht so gut fand. Und dann hatte ich meinen Termin bei ihr. Und dann hat sie gesagt, ja, Herr Bokelberg, ich gebe Ihnen eine 3. Und ich sagte, ist okay, bin völlig zufrieden. Und dann sagt die, was ich ja sagen muss, Sie können schreiben, das deswegen alleine war es ein Genuss, Ihre Arbeit zu lesen, so, das alleine reicht dann schon. Aber ich habe jetzt mal hier sind die Bücher aus der Bibliothek, die Sie zitiert haben, hatte sie in Staffel. Und hier habe ich Ihnen mal die Bücher aus der Bibliothek geholt, die Sie alle noch wunderbar für Ihre Arbeit hätten gebrauchen können. Und dann holt die so einen riesen Stapel unterm Tisch hervor und stellt mir den da hin. Und ich so, oh, die muss ich übersehen haben. Haben wir beide herzlich gelacht.
Bei Z war ich gar nicht. Ja,
da sieht man wieder, wofür man gute Bibliothekarin gebrauchen kann.
Und hier sehen Sie, was Sie noch alles hätten tun können.
Genau.
Oh mein Gott.
Dann haben wir beide herzlich gelacht und sind auseinandergegangen und haben uns gefreut.
Ja, aber eine 3 ist doch gut.
Also eine 3 dafür, dass es einfach gut geschrieben ist.
Ja.
Ich meine, dass sogar Inhalt schlägt, war mir gar nicht bewusst. Da welche super weit überall mitgekommen.
Manchmal hat man ja auch so eine Idee und dann denkt man auf einmal, boah, das ist genial. Das hatte ich auch im Pixar-Seminar, sollten wir nämlich auch eine Hausarbeit schreiben. Und dann sollten wir uns einen Film und einen Aspekt raussuchen, über den wir schreiben. Und dann habe ich gesagt, ich schreibe auf jeden Fall über das große Krabbeln. Und dann habe ich mir so überlegt, was könnte ich machen. Und dann ist mir die Idee gekommen, ich könnte ja über den Altruismus der Ameise schreiben bei das große Krabbeln. Fand ich so genial.
Ja.
Und dann habe ich das mir rausgesucht, habe schon mal ein Konzept dafür geschrieben, habe ich es dem Professor gezeigt. Der hat gesagt, das können Sie auf keinen Fall machen. Das ist viel zu Naturwissenschaft, das hat hier gar nichts zu suchen.
Wirklich?
Und dann habe ich gar keine Hausarbeit geschrieben, weil dann war ich beleidigt.
Das finde ich auch die richtige Reaktion. Ich finde, er hat sich sein Recht auf deine Hausarbeit
verwirkt.
Dann hat
er es auch nicht verdient.
Ja, er hat sich das Recht verwirkt, einen Einblick in deine Gedankenwelt zu bekommen. Völlig richtige, völlig korrekte Reaktion. Ich fand bei das große Krabbeln immer weird, dass gleichzeitig Ants rauskam. Und die
ja,
irgendwie immer
das habe
so
ich auch nicht verstanden, aber Ants war irgendwie uncool.
Ja,
Ants war Pepsi.
Ants war ja auch so, das war ja, wo die Ellen, der den gesprochen hat, das war ja so ein,
echt?
Quasi ein Erwachsenes, das hatte so was Erwachsenes.
Creepy.
Aber das ist dann so im gleichen Fahrwasser wie das große Krabbeln und dadurch war irgendwie dann alles so komisch vermischt.
Wie kommen die auf die Idee, dann zeitgleich an Käfersachen zu arbeiten? Ja.
gute Frage.
Was soll das?
Ich denke immer, das ist dann so ein Autor, der war bei einem Film dabei und dann haben sie sich zerstritten und er sagt, ich mache meinen eigenen Ameisenfilm. Sie wird doch schon sehen, was er davon hat.
Meine Ameise wird viel größer als eure.
Meine Ameise wird neurotisch.
Meine wird von Woody Allen gesprochen. Meine Ameise hat ein Verhältnis mit seiner Stieftochter.
Das wär ein schöner Pitch. Da bin ich gerne dabei. Pass auf, folgende Idee. Hear me out. Apropos hear me out. Du warst ja gerade in New York.
Ja.
Ganz schön lang. War es Urlaub oder hast du da irgendwie?
Es war Urlaub. Es war wirklich Urlaub. Ich habe mich da schon ewig drauf gefreut und wir waren 12 ganze Tage da. Ja.
Wahnsinn. Wird das langweilig nach 12 Tagen?
Nee, auf gar keinen Fall. Ich hatte danach wirklich so, als ich wieder zu Hause angekommen bin, hatte ich wirklich so ein gebrochenes Herz, weil ich wieder zurück wollte. Ich hatte noch so viel, was ich hätte gern angeguckt, aber es war nicht Zeit für alles. Aber wir haben mega viel gemacht in den 12 Tagen.
Was hättest du gerne noch gesehen, was du nicht geschafft hast?
Ich hätte gerne noch ein paar mehr Musicals gesehen. Ich habe nur eins angeguckt.
Was heißt
nur? Ich habe Kimberly Akimbo angeguckt, was unglaublich geil war. Das habe ich auch ziemlich spontan gebucht, irgendwie noch am selben Tag, weil man dann irgendwie so günstigere Tickets kriegt zum halben Preis. Und dann war ich da drin. Ich habe nichts erwartet und es hat mich einfach so weggeblasen. Es war so geil.
Worum geht's da? Was ist das?
Es ist ganz interessant. Es geht um ein 16-jähriges Mädchen in New Jersey, die eine seltene Genkrankheit hat und deswegen im Körper einer 70-Jährigen steckt.
Okay.
Und sie sind und
Freaky Friday?
Ja, und sie ist halt in so einer Clique von Outsidern, die auch alle nicht so dazugehören, aus unterschiedlichen Gründen, in der Highschool und ihre Mutter ist eine Narzisstin, die hochschwanger ist und beide Arme im Gips hat, weil sie zu lang im Cupcake-Laden in dieser Cremetube drauf gedrückt hat.
Sehnscheinentzündung.
Ja, Karpaltunnelsyndrom hat sie, glaube ich, gesagt. Ja. Und ihr Vater ist Alkoholiker und ihre Tante kommt aus dem Knast. Und eigentlich passiert gar nicht so viel. Es geht mehr um die Konstellation der verschiedenen Personen.
Klingt wirklich, als wäre da gar nichts los.
Und sie fahren auch Schlittschuh. So viel kann ich auch vorwegnehmen. Und es ist super geil. Es war erst 2020, glaube ich, gestartet oder 21. Und es war erst off-Broadway.
Wollte ich jetzt sagen.
Und war da aber super erfolgreich. Und es ist ein ganz kleiner Cast und auch ein ganz kleines Orchester. Es sind irgendwie nur 6 Leute im Orchester, die aber dann jeweils 10 Instrumente gleichzeitig spielen. Und es war einfach Hammer. Und die sind jetzt für 8 Tonys nominiert. Und ich war wirklich hin und weg. Und es war wirklich die perfekte Wahl. Und ich möchte da unbedingt nochmal hin in das Musical.
Das will ich auch sehen. Ich will ja auch viel mehr Live-Musicals gucken. Also nicht in Deutschland, aber überall sonst.
Gar nicht in Füssen.
Und als ich das letzte Mal mit Maria in London war, haben wir uns, weil es für sonst nichts mehr Karten gab, haben wir uns das Zurück in die Zukunft Musical angeguckt.
Das gibt's am Broadway auch. Ja, habe ich Werbung gesehen.
Es ist sehr weird und es ist auch nicht, ich würde jetzt nicht sagen, es ist eines der besten Musicals, das ich jemals gesehen habe. Die Songs sind auch überhaupt nicht so richtig catchy oder
richtig
so.
Scheiße.
Aber es ist irgendwie, das ist trotzdem witzig zu sehen als Inszenierung irgendwie, weil die sich echt Mühe gegeben haben, so das Look and Feel des Films irgendwie so als Bühnenversion zu adaptieren. Und ganz am Schluss, ich spoiler jetzt gnadenlos, werden viele überrascht sein, dass dann DeLorean auftaucht. Aber ganz am Schluss sitzen die in ihrem Bühnen-DeLorean, der ja immer nur so hin und her geschoben wird. Und dann wird der über so ein Gestänge, das man nicht sieht, bis in den Zuschauerraum reingefahren. Und dann schwebt dieses Auto so über den Zuschauern.
Das war natürlich geil.
Ja, das war ein guter Wow-Effekt am Ende nochmal.
Ist es auch über dir drüber geschwebt? Oder?
Ich saß zu weit hinten. Aber, aber es war schon, das fand ich irgendwie, also wie gesagt, man muss es glaube ich nicht sehen, aber das war irgendwie so als Live-Erlebnis irgendwie ganz schön. Ich will ja unbedingt, ich folge seit einem Dreivierteljahr oder so dem Insta-Account, ich will unbedingt Titanic sehen am Broadway. Das ist ja so eine Titanic-Parodie als Musical und die muss so gut sein.
Oh ja, da will ich auch gerne. Es gibt so viele Sachen, auch dieses Some Like It Hot soll auch mega gut sein, das ist jetzt auch im Broadway. Ja, ich muss auf jeden Fall nochmal dahin. Ich muss irgendwie mal eine Musical-Woche machen und jeden Tag in 2 Musicals gehen. Ja. Ich finde es einfach geil, also zumindest in den USA. Ich bin einfach dann auch Musical-Fan, muss ich gestehen.
Das ist ja auch eine Musical-Kultur, die gibt es hier so gar nicht. Das ist ja, da sind ja schon so Plays in der Schule, irgendwie Musicals und so.
Ja.
Das finde ich auch gut, finde ich auch ganz interessant. Es hat auch so eine komische Ernsthaftigkeit. Hier ist ja ein Musical immer so ein bisschen so für so Junggesellenabschiede und so, so vorglühen quasi.
Vorher irgendwie noch zu Hans im Glück.
Ja. Ach, guck mal, jetzt sind die Birken in dem Laden.
Das muss Bio sein.
Aber da ist das ja irgendwie so, ist das ja quasi die normale Theaterkultur. Das finde ich irgendwie ganz spannend.
Ja, voll cool.
Was hättest du noch gerne gemacht, was du nicht geschafft hast?
Ja, hauptsächlich Musicals.
New York Dungeon.
Madame Tussauds. Nee, aber auch mehr Comedy-Shows noch gucken. Ja. Also wir wollten ja eigentlich zu verschiedenen Late-Night-Shows, wir hatten auch schon verschiedene Tickets, Aber die streiken ja gerade alle, was sie natürlich tun sollen, aber es war natürlich ein bisschen ärgerlich. Deswegen haben wir uns natürlich Comedy angeguckt in Brooklyn und so, aber wir hätten dann gern doch noch mehr gemacht. Aber wir haben auch einfach dann sind zu viel rumgelatscht, als dass wir dann jeden Abend noch hätten weggehen können.
Naja.
Wenn du halt so viel rumläufst.
Das ist immer das Doofe, ne?
Ja.
Eigentlich, man, das ist auch lustig, das habe ich auch mit Maria, hatten wir das letzte Mal, wir waren jetzt eine Woche in London und irgendwie davor unterwegs und haben irgendwann mal gesagt, auch als wir in Paris waren, wir müssen uns noch mehr angewöhnen, U-Bahn zu fahren, weil man kauft sich auch immer direkt.
Warum läuft man eigentlich immer?
Ja, und man könnte ja so Strecken easy mit der Bahn fahren und dann zu den tollen Orten, an die man will. Und dann hat man trotzdem noch Energie.
Ja.
Und macht man aber nicht.
Aber man will ja auch alles sehen.
Ja, man
so.
Läuft dann, aber du läufst manchmal auch durch totale Scheißstraßen, die du nicht hättest sehen müssen.
Wo ja kein richtiger Bordstein ist.
Ja, weil man so im Modus ist. Das ist eigentlich so bescheuert.
Wo kein Einheimischer jemals zu Fuß laufen würde.
Ja, absolut. Gerade in Amerika ist das
ist so.
Ich war mal in L.A. vor 20 Jahren und dann im Hotel morgens irgendwie und ich hab da irgendwie gedreht und mein Team waren alle noch am Pennen und so und ich wollte irgendwas zu trinken haben und dann im Hotel gab es nichts, musste zur Tankstelle, irgendwie die war da in der Nähe und dann bin ich da hingelaufen und da gibt es nicht mal einen Bürgersteig und alle Leute, die mit Autos entgegenkamen, haben so den Kopf geschüttelt und haben so,
brauchen Sie
what
Hilfe?
Is he doing?
Irgendwie so, sollen
crazy
wir Sie mitnehmen?
Guy.
Ich glaube, so ist das auch an so Orten wie Dubai. So stelle ich mir das vor, dass man da niemals jemanden sieht, der zu Fuß geht, weil es ist immer 50 Grad und alle haben immer so Klimaanlage auf -8 im Auto und fahren dann immer von einem klimatisierten Gebäude zum anderen. Es gibt einfach keinen Bürgersteig. So stelle ich es mir vor.
Ja. Ich glaub, mein Lieblingsbuch als Kind oder eins meiner Lieblingsbücher war der 35. Mai von Erich Kästner.
Kenne ich nicht. Ich bin dumm.
Nö, überhaupt. Ist auch wirklich ein Nachkriegsbuch. Und da fand ich es aber immer so geil. Der kommt dann in so eine, also die fahren dann durch so eine Welt, wo alles crazy ist. Sozusagen, das ist weil deswegen 35. Mai irgendwie so. Und da kommen sie dann in so eine Stadt, die so ein bisschen so zukunftsmäßig ist. Und da sind alle Bürgersteige so Laufbänder, wie am Flughafen.
Boah,
alle Bürgersteige.
Das wäre geil. Aber das würde mich dann schon wieder aufregen, weil die Leute es nicht raffen, dass man rechts steht und links geht.
Sogar in London. Obwohl London Linksverkehr hat, ist da an der U-Bahn, an der Subway steht auch überall rechts stehen, links
also
gehen.
Also das muss man, das kann man sich doch wirklich merken. Das ist auf der ganzen Welt so,
na,
oder?
Na.
Aber trotzdem raffen die Leute es nicht.
Aber ich habe das Gefühl, besonders in Deutschland raffen sie es.
Ja.
Ich bin doch hier.
Wieso?
Was hast du denn außer dem Musical in London, in New York noch erlebt, was du unbedingt machen wolltest, was dich beeindruckt hat?
Also wir haben vor allem das komplette Touri-Programm gemacht. Also ich war schon zweimal in New York, aber Chris, mit dem ich da war, der war noch nie in New York und wir wollten auf jeden Fall einmal...
Und ist er denn schon mal in zerrissenen Jeans durch San Francisco gegangen?
Auch noch nicht.
War er denn schon mal verrückt und ist aus allen Zwängen geflohen?
Ich glaube nicht, nein. Das kommt dann noch mit dem Alter, mit 66 Jahren.
Aber bitte mit Sahne.
Oh mein Gott.
Der Udo Jürgens Podcast. Wer hätte das gedacht? Das hat hier jetzt eine ganz komische Wendung genommen.
Das geilste Lied von Udo Jürgens übrigens, Ich weiß, was ich will. Wie geil ist dieser Song? Mit Orchester. Naja, anderes Thema.
Ich dachte immer, ein ehrenwertes Haus wäre der beste.
Ist auch gut, aber ich finde, Ich weiß, was ich will, ist noch viel besser.
Ich finde, Udo Jürgens, muss ich an dieser Stelle mal ganz ehrlich gestehen, leicht überschätzt.
Ja?
Also, dass er im Nachhinein so stilisiert wird als der große deutsche Chansonnier, weiß ich nicht.
Im Prinzip war es auch einfach nur ein Grappler mit Piano, oder? Aber was ich sagen wollte, wir haben natürlich das komplette Touri-Programm gemacht. Wir hatten New York Pass, da kann man ja dann schön alles abarbeiten. Wir waren auf dem Empire State Building, Top of the Rock. Wir waren im Museum of Natural History, im Guggenheim Museum, im MoMA. Beim Met saßen wir nur auf der Treppe, hatten wir keinen Bock, da war so viel los. Ansonsten waren wir einfach jeden Tag im Central Park. Wir haben verschiedene Viertel zu Fuß erkundet, Greenwich Village und überall einfach. Ja. Einfach das komplette Touri-Programm.
Wart ihr auf dem, wie heißt der, The Tower oder was? Tower One? Ich weiß nicht, da wo das World Trade Center stand?
One World Trade.
One World, genau.
Heißt das, glaube ich, ja. Nee, da waren wir nicht. Also wir waren im 9/11 Memorial, waren wir auch.
Ja.
Aber wir haben irgendwie vercheckt, dass wir auch aufs One World Dingens rauf hätten können mit unserem Pass. Haben wir irgendwie vergessen. Keine Ahnung, gehen wir dann beim nächsten Mal hoch. Aber wenn man dann schon auf zwei großen Gebäuden war, hat man ja eigentlich die Stadt auch von oben
dann ist
mal
die
gesehen.
Idee, ist die Idee eigentlich klar.
Die Idee ist dann klar.
Wohngebäude.
Aber was ich sehr gerne gemacht habe, ist mit dem Schiff mal gefahren, aber mal so eine komplette Rundfahrt gemacht um Manhattan. Also dass man quasi auch mal die Bronx hoch, Harlem und dann einmal komplett rum. Das fand ich auch interessant.
Ja.
Das waren auch quasi 2,5 Stunden oder so. Ja.
Ich war nur einmal in New York bisher und da habe ich das aber auch. Haben wir auch so eine Schifffahrt gemacht und da waren wir auf diesem World One World Trade Center irgendwie, waren wir da oben. Und da war ich dann auch so, ja, okay. Also,
ich meine, hab ich gesehen.
Jetzt bin ich hier sehr hoch und jetzt fahre ich wieder runter. Da hätte ich mir ein bisschen mehr, also es fing verheißungsvoll an, du kommst an diesen Fahrstuhl, da sind dann alles so LED-Screens und dann siehst du quasi so Erde und während der Fahrstuhl nach oben fährt, ist so, wie du so an die Oberfläche kommst und sich alles entwickelt und so als Zeitraffer-Film irgendwie so. Und du stehst so mittendrin, da habe ich gedacht, schon ganz gut, guter Anfang, weil auch der Eingang zum Fahrstuhl war dann auch mit so Pappmaché-Steinen, das wirkst so unter der, so Phantasialand-mäßig irgendwie. Und das fand ich sehr gut und dann oben war halt einfach so ein Fenster.
Das war dann halt ein Fenster. Also man kann da gar nicht raus, man ist dann hinterm Fenster.
Genau, da sind nur Fenster. Also das habe ich dann, bei sowas bin ich dann immer so, das habe ich dann sehr schnell verstanden und dann ist er wieder.
Dann können wir jetzt wieder runterfahren.
Genau.
Ja, gut.
Und dann aber die Bootfahrt, wir waren im November, glaube ich, da. Es war schon sehr kalt. Also da auf diesem Boot habe ich sehr viel gefroren.
Ja.
Aber da habe ich gedacht, toll, wie die Einwanderer damals.
Frierend auf einem Boot.
Ja, ich fahre frierend auf die Freiheitsstatue zu. Das so müssen sie sich damals gefühlt haben.
So hätten sie sich auf der Titanic auch fast fühlen können.
Da ist ja dann am Ufer auch direkt dieses so eine Art Shopping Center und mit so einem großen Food Court und so ganz weiß geschwungen irgendwie, so sehr modern. Das fand ich irgendwie ganz cool.
Meinst du in Jersey oder was meinst du?
Nee, da beim so ziemlich in der Nähe vom 9/11 Memorial.
Ach so, dieses, was so aussieht wie eine Walfischflosse, dieses weiße, ja.
Genau.
Ist das eine Mall? Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das wäre irgendein Gebäude.
Also da waren einfach ganz viele Geschäfte drin, so unterirdisch.
Ja, kann sein. Aber wir haben so eine Führung gemacht mit so einem Guide im 9/11 Memorial. Das war eigentlich ganz interessant.
Das ist übrigens, finde ich, super beeindruckend. Diese zwei Brunnen da.
Ja,
das finde ich sehr, sehr toll gemacht. Sehr, sehr,
ja,
sehr ergreift dann auch richtig, wenn man davor steht.
Ja, und auch was ich nicht wusste, was die Guide uns erzählt hat, dass manchmal stecken ja so Rosen in den Namen, die da in den Brunnen eingeritzt sind von gestorbenen Personen. Und die machen das halt vom Museum aus, wenn jemand Geburtstag hat.
Genau.
Das finde ich eigentlich total süß. Ja. Ich dachte immer, da kommen vielleicht Angehörige oder so, aber das machen die halt vom Museum. Die haben gesagt, jeden Tag haben wir dann irgendwie 10 Geburtstage. So. Ja. Was ja auch irgendwie verrückt ist, aber ja.
Ja,
schon eindrücklich.
Sehr, sehr beeindruckend, finde ich auch. Wir waren noch an der am Stonewall Inn.
Ja.
Das wollte ich auch irgendwie mal sehen, finde ich auch. Da irgendwie schön gemacht.
Aber hat man dann auch gesehen.
Ja, gehst du dann rein, ist eine Bar wie du und ich. Also so. Habe ich dann gedacht, naja gut, ich will jetzt ein Bierchen trinken, bringt mich auch nicht weiter. Waren dann irgendwie ein paar Dudes, haben irgendwie gerade Billard gespielt und so. Okay. Aber ich finde das in Amerika sehr verlockend. Es war auch quasi, also ich war das erste Mal in New York, aber das war das Ende einer langen Tour. Wir haben so eine Ostküstentour gemacht. Wir sind
mit deinem Podcast mit Maria?
Nee, mit Maria und ihren Eltern. Ohne Podcast. Wir sind in Miami gestartet. Und immer überall dann so ein paar Tage geblieben. Dann sind wir nach Orlando, sind dann in die Universal Studios. Und dann sind wir nach Fort Lauderdale, weil Maria und ihr Vater so Raketenfans sind. Haben dann da ein bisschen NASA geguckt. Dann sind wir nach Savannah. Und das ist so ein krass schöner Ort.
Savannah?
Ja, habe ich überhaupt keine Verbindung zu gehabt. Habe ich gesagt, ja, habe ich schon mal gehört, aber keine Ahnung, was das ist.
Savannah.
Liegt aber auf der Strecke. Und das ist wirklich einer der schönsten Orte der Welt. Das
Echt?
Ist so krass schön. Da ist, jede Kreuzung ist ein Platz, also ein kleiner Park sozusagen.
Oh.
Und die haben da auf den Bäumen dieses, ich habe vergessen, wie es heißt, das ist, glaube ich, Spanish Moss oder so ähnlich. So, da hängen an den Bäumen immer so, wie so, hängt so runter, so, als würde da so Gestrüpp runterhängen von den einzelnen Ästen. Und das ist da auf allen Bäumen und dadurch hat die Stadt so eine ganz seltsame Atmosphäre. Und dann habe ich gelernt, es gibt ein Art College, Art und Architektur College in Savannah. Und die Stadt hat, sind ja immer mal wieder Gebäude, die verfallen oder leer stehen oder so. Und die überlässt die Stadt immer der Uni, den StudentInnen, aber sie müssen es renovieren.
Mm.
Und deswegen hat die Stadt so ganz viele besondere renovierte Objekte und so. Und das funktioniert.
Das ist eigentlich das Gegenteil von Siegen.
Ja. Also Siegen die Stadt.
Ja, genau.
Ja, das war sehr beeindruckend. Und dann sind wir noch weiter so. Und dann war eben die letzte Station New York. Und dadurch war ich aber schon so ein bisschen überinformiert sozusagen. Ich hatte so ein bisschen Information Overload. Und dann konnte ich New York, hatte ich das Gefühl, nicht mehr so richtig gut aufnehmen. Irgendwie so. Deswegen,
ich finde auch, da braucht man immer so ein bisschen Zeit und man muss auch erstmal reinkommen. Deswegen finde ich es auch immer so krass, wenn Leute irgendwie für 3 Tage oder für 5 Tage nach New York, das könnte ich überhaupt nicht.
Ja.
Also ich brauche erstmal 3 Tage, um anzukommen und dann auch 3 Tage, um mich zu verabschieden wieder von der Stadt. Also es ist auch, du kannst ja auch jeden Tag so viel erleben. Es ist einfach, ja, ich könnte auch, glaube ich, mal ein Jahr einfach wohnen. So.
Ja.
Wenn ich Millionärin wäre.
Was war das schönste Comedy-Club-Erlebnis, das du in New York hattest?
Wir hatten ja nur eins. Das war aber wirklich das Allerschönste.
Ja, davor warst du nicht in Comedy-Clubs, wenn du in New York warst?
Nee, war ich nicht. Da war ich nur bei Late-Night-Shows. Aber wir waren bei einer Show, wo wir uns mega drauf gefreut haben, auch einer der Gründe eigentlich, warum wir da hingefahren sind, weil wir Joe Firestone live sehen wollten, eine Comedian, die wir sehr lieben.
Ja.
Und wie es der Zufall wollte, haben wir sie dann am zweiten Tag an der Ampel getroffen, bei unserem Hotel.
Wirklich?
Und es war wirklich so, wir waren beide so starstruck. Ich habe gesagt, Joe, und Chris guckt mir an, so, Joe. Und sie stand einfach direkt vor uns. Wir mussten uns unauffällig verhalten, dass sie es nicht bemerkt, dass wir gerade halb sterben, weil wir eigentlich auch wegen ihr nach New York geflogen sind, mitunter.
Ja.
Und dann waren wir zwei Tage später bei der Show von ihr und es war einfach so funny. Also es war ein Comedy-Abend mit, glaube ich, 5 oder 6 Comedians und sie hat das moderiert. Und sie ist einfach super funny. Und am letzten Tag, als wir dann aus dem Hotel ausgecheckt sind und dann in unser Uber gestiegen sind zum Flughafen, sind wir eingestiegen und plötzlich stand sie neben dem Auto.
Hat die euch gestalkt?
Ich glaube halt wirklich, dass wir exakt in der Straße geschlafen haben, wo sie wohnt.
Ja.
Und das war wirklich so, es war Schicksal.
Ja, klar,
war
ja.
Klar, und sind wir nach Hause gefahren und haben nochmal Joe gesehen und dachten so, ach, es ist einfach Joe, unsere Joe. Ja, es war wirklich mega.
Ja. Hast du die auf TikTok oder auf Instagram entdeckt?
Chris hat mir die empfohlen, weil er sie von Joe Parra kannte, weil Joe Parra hat ja so ein Format. Ich glaube, das lief bei Edits oder HBO, ich weiß gar nicht mehr, eins von beiden. Auf jeden Fall hat sie da mitgespielt und sie hat auch manchmal so Bits, daher kenne ich sie bei Jimmy Fallon gehabt,
beziehungsweise
hat sie, glaube ich, immer noch. Und sie hat auch einen Podcast, Everyday Decisions, den Chris auch immer gehört hat, dann hat er mir auch empfohlen, muss unbedingt hören, es wird dir auf jeden Fall mega gefallen und es ist auch so, sie ist mega lustig und seitdem finden wir die halt einfach super und das war einfach mega, die auch mal auf der Bühne zu sehen, weil die halt wirklich auch so, die hat halt die ganze Zeit improvisiert mit einer Kollegin zusammen, die Moderation, die sind halt einfach anders lustig in den USA, es ist halt wirklich so, ne, es ist auch deprimiert, weil die so gut sind, aber es ist auch wirklich einfach cool.
Ja, das stimmt. Ich entdecke mittlerweile eigentlich fast nur noch über Instagram neue Comedians.
Ja.
Dann werde ich immer so extrem Fan von denen, weil die so super sind. Also so, kennst du Jessie Kirsten? Das ist so eine lesbische Comedian.
Nee.
Die ist so lustig, weil die immer so, die macht, ich habe manchmal das Gefühl, die macht eigentlich nur noch Crowdwork. Und die ist immer so bitter zwischendurch und das ist so lustig. Also weil die auch immer irgendwie die Leute so komisch und schneidet sie einfach random Grimassen zwischendurch und schreit die einfach an und so. Das ist sehr, sehr witzig.
Also, kennst du Sarah Sherman? Die war auch da. Die ist auch bei, wo ist die, SNL, glaube ich, im Moment. Und die war halt auch super wild. Also die ist so ein bisschen crazy. Die schreit die ganze Zeit das Publikum an und so. Die hat, glaube ich, 8 Minuten, die sie hatte, komplett alle angeschrien. Hat sich selber geroastet, ihr Outfit geroastet. Es ist einfach was anderes in den USA. Es ist wirklich so.
Ja.
Aber ja. Aber teilweise merkt man auch, okay, sie kochen auch nur mit Wasser. Und es ist vor allem die Performance, in der sie besser sind, glaube ich, als in, nicht besser, aber anders. Sie haben so ein anderes, ich habe das Gefühl, in den USA sind alle, auch die Leute auf der Straße, sind alle immer Kamera-ready.
Ja,
also die könnten
absolut,
alle zu jeder Zeit dir ein Statement geben für deine Sendung, was mega on point wäre.
Ja.
In Deutschland so, ich weiß jetzt auch nicht, also ich ja auch, so spontan, keine Ahnung. Aber die sind alle immer so ready for entertainment.
Total.
So.
Das ist so krass, wenn du so Vox Pops aus Amerika siehst, wo du so Straßenumfragen siehst, dann sind die, sprechen wie gedruckt. Das sind einfach immer perfekte O-Töne.
Kannst du so zitieren.
Ja. Und hier irgendwie so, also ich, da erwischen sie mich jetzt. Aber,
darf ich meine Tante grüßen?
Ja. Das ist echt krass. Ich habe auch lange überlegt, woran das liegt. Ich glaube, dass es kulturell eher gefördert wird, weil in Schulklassen auch Debating immer schon eine Sache ist und sowas alles. Aber so richtig drauf gekommen, woher es kommt, bin ich auch nicht. Aber das finde ich auch faszinierend. Das ist echt
voll.
Das ist echt total krass. Die senden alle. Das sind die echt gewohnt von Tag 1. Ja, ich war zuletzt in London mit Maria, weil sie mir zum Geburtstag einen Besuch bei John Mulaney geschenkt hat. Der ist in London aufgetreten mit seinem Programm. Ist ja jetzt, glaube ich, als Special auch auf Netflix.
Das ist der im Rehab war.
Genau.
Ja.
Das war original der lustigste Abend meines Lebens.
Echt?
Ich habe in meinem ganzen Leben nie so viel gelacht wie da. Ich habe geschrien vor Lachen. Und kennst du das, wenn du so viel lachst, dass du irgendwann so denkst, ah, ich habe gar keine Kontrolle mehr über die Gesichtsmuskeln und ich sehe gerade bestimmt gar nicht aus, als würde ich lachen, sondern
meine Augen sind schon geschwollen.
Ja, ich sehe gerade wahrscheinlich aus, als würde ich einfach so verzweifelt den Mund aufreißen. So, und so, obwohl du lachst, denkst du so, es sieht jetzt bestimmt gar nicht mehr nach Lachen aus.
So
weil
ein Blobfisch.
Die Mundwinkel gar nicht mehr hochgehen irgendwie. Sondern einfach nur der Mund auf.
Kannst auch einfach direkt auflassen eigentlich.
Ja, eben. Aber das war echt, das war so gut. Der hat dann auch vorher, so erste halbe Stunde vom Programm hat er auch improvisiert mit Sachen, die er so an dem Tag irgendwie erlebt und gesehen hat. Und der ist da durch den Hyde Park spaziert, war in der Nähe vom Hyde Park. Und da hat er dann, Maria und ich haben es uns am nächsten Tag angeguckt, es steht wirklich da, und zwar nicht im Hyde Park, sondern am Hyde Park auf der Straße, steht ein Memorial für alle Tiere, die im Ersten und Zweiten Weltkrieg für England gestorben sind. Und das ist natürlich
die
Comedy
Tiere an
Gold.
Der Front.
Ja, Tiere an der Front. Das ist natürlich Comedy Gold, weil dieses Memorial auch so, da ist, glaube ich, ein großes Pferd und ich glaube, da ist auch ein Elefant und eine Giraffe und dann aber auch so kleine Hunde und irgendwie so alle Tiere, die da waren, sind da so hintereinander zu sehen.
Kennst du nicht den Hamster-Schützengraben?
So ein kleiner Hamsterhelm.
Die Hamster von Bristol.
Das war,
oh, eine kleine Hamster-Armee, süß. Ja.
Schön, also dass dann dass die gegnerischen Soldaten sagen, oh, guck mal, wie süß, und dann sind das aber so, dann sind das so Killerhamster, die fallen die dann so an.
Das ist der Trick. Na. Also England hat hauptsächlich mit Tieren gekämpft im Krieg.
Offensichtlich.
Oder?
Also zumindest war es ein großer Teil. Und dann auch, wie lieblos, da ist wirklich der Hyde Park, ist anderthalb Meter entfernt. Man denkt so, es wäre schön, sowas in den Park zu stellen. Nein, wir stellen das hier mitten auf eine Verkehrsinsel auf der Straße.
Damit auch die Autos das
mit
sehen.
Mit Blick auf den Hyde Park, dass man denkt, es hätte schön sein können. Aber leider kein Park für euch.
Und wer hat das finanziert?
Irgendwelche, keine Ahnung. Ich glaube, es steht sogar dran, wer das finanziert hat, aber da kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Aber
Tiere haben das finanziert. Ja. Tiere haben dafür gesammelt.
Na, englische Tiere. Englische
Fasane.
Englische Fasane und die Corgis der Queen haben zusammengelegt.
Weißt du, die Corgis waren auch im Krieg?
Ich kann mir schon vorstellen, dass sie so Generalspositionen.
Ich glaube, die haben sich aber nicht die Pfoten schmutzig gemacht. Das waren so Divas.
Ja, das sind so diese Zeltgeneräle. Die, ja. Dann so,
die haben was zu sagen, aber wenn es dann gefährlich wird, dann rennen die schnell weg.
Ja. Dann lassen die schnell wegtragen.
Dann lassen die Pferde vor.
Und dann immer so die Uniform jeden Tag waschen und so. Und so der weiße Helm.
Glänzen.
Hier ist mein weißer Helm. Warum sind sie so dreckig? Ja, ich glaube, so waren die Corgis drauf.
Ja.
Auf jeden Fall. Ihr macht ja oft Snack-Empfehlungen bei den Drinnies.
Ja.
Auch Amerika, ein wunderbares Land zum Snacken, zum Wegsnacken. Das ist ja auch da, in den Supermarkt zu gehen und so, ist ja auch eine Offenbarung.
Das ist einfach große Liebe.
Aber ihr wart im Hotel, das ist ja schade, da konnte man dann gar nicht so, konnte man sich gar nicht so Fertig-Meals holen. Oder
ja,
so.
Doch, weil wir waren im Hotel, da gab es kein Frühstück, also es war eigentlich nur Zimmer und da gab es aber so eine kleine Kochecke.
Ah.
Also wir hatten so eine Mikrowelle, da haben wir dann auch mal Mac and Cheese gemacht von Kraft in der Mikrowelle, was mega scheiße geschmeckt hat, aber wir wollten es mal probieren.
Ja.
Aber wir waren eigentlich relativ oft einkaufen, weil wenn du dann immer auswärts ist, ist einfach viel zu teuer. So, ja. Es war dann irgendwann zu teuer. Aber
man kann ja auch teuer einkaufen.
Ja,
Stichwort Whole Foods.
Ja.
Aber ist halt auch geil. Dieses Buffet bei Whole Foods.
Ja, boah. Da waren wir gar nicht drin.
Wirklich nicht?
Nee.
Boah, das ist der Hammer.
Ich war einmal, als ich das erste Mal in den USA war, da habe ich noch eine Freundin von meinem Vater besucht, die in Brooklyn wohnt. Und da waren wir im Whole Foods einkaufen, weil wir abends kochen wollten. Und ich glaube, wir haben irgendwie so einen Korb gehabt oder so und haben dann irgendwie $300 bezahlt für so ein paar Zutaten, gut, für ein Essen.
Na, da habt ihr aber auch die Goldzutaten.
Gut, es war Fleisch und so, aber trotzdem, das war irgendwie 2014 und ich konnte das gar nicht glauben. Ich dachte, die haben sich versprochen an der Kasse. Ich konnte es gar nicht glauben. Gut, ich musste es zum Glück nicht bezahlen, weil ich gar nicht so viel Geld hatte, aber es war einfach verrückt.
Ja.
So. Aber es sind wirklich verrückt. Also New York sind wirklich verrückte Preise. Es sind so
das
Schweizer
stimmt.
Preise irgendwie.
Ja, das stimmt, total. Und ich finde es in beiden Fällen schwierig, mir zu erklären, warum da alles so teuer ist. Ich war letztes Jahr in Lausanne, also nicht in Lausanne, sondern in Evian.
Ja.
Oh, und das ist ja am Genfer.
Hast du noch Wasser abgezapft?
Da habe ich Wasser, habe ich sogar Fotos
ja sogar
am Original Evian Wasserhahn, habe ich Wasser gezapft. Und das ist am Genfer See, genau gegenüber von Lausanne.
Ja.
Und dann sind Maria und ich, waren dann im Hotel in Evian und war irgendwie alles wunderbar und sind dann immer nach Lausanne rübergefahren tagsüber. Und da haben alle gleichen Sachen gleich dreimal so viel gekostet wie in Evian.
Ja.
Das ist doch crazy.
Es ist crazy.
Ja.
Es ist wirklich crazy. Auch Bahnfahren in der Schweiz, das ist super teuer.
Ja.
Ja, so ist es halt.
Ja, ist nicht okay.
Ist nicht okay.
Ist nicht okay.
Nee.
Apropos Snacks, deswegen habe ich ein bisschen hingeleitet. Bei der Nils-Bogelberg-Erfahrung kriegen alle meine Gäste am Ende der Sendung, oder beziehungsweise eigentlich, wenn die Sendung schon vorbei ist und es keiner mitbekommt, kriegen immer eine Platte von mir. Ich kaufe immer, suche für alle immer eine Schallplatte aus und packe die ein. Maria hat extra Geschenkpapier angefertigt und so weiter. Und es gibt dann auch extra Beutel und dann gebe ich denen das mit und mache es extra nicht in der Sendung, damit es nicht so ein so damit es so nicht so wirkt, als hätte ich es für die Sendung gemacht. Aber heute gibt es eine Ausnahme bei der Geschenkübergabe, denn ich habe keine Platte für dich. Ich habe leider keine Platte für dich, hey, wenn Heidi Klum Musikgeschmack hätte. sondern ich habe was ganz Besonderes besorgt und deswegen will ich dir das unbedingt in der Sendung übergeben. Den Beutel kriegst du natürlich trotzdem, die große NBE-Tasche.
Der ist geil.
Aber was ich hier drunter habe, ist etwas, was dein Snackherz
ist eine Torte?
Erfreuen wird. Nein, es ist keine
Torte.
Es
ist riesig.
Es ist ein extra angefertigter Snack für dich.
Was?
Für uns, für dich. Und jetzt zwar von der weltbesten Konditorin
Nein.
aller Zeiten.
Theresa?
Theresas Kuchen, Theresa Knipschild.
Nein.
Bekannt aus Hier und Heute und so weiter und so
oh
fort.
Oh mein Gott, eine Ikone.
Der habe ich gesagt, dass du heute hier bist und dass ich dich gerne überraschen würde. Dann hat sie gesagt, dann ist sie gerade eben noch vorbeigekommen, hat mir diesen Karton überreicht. Mit diesen Köstlichkeiten. Ist das nicht der Hammer?
Oh mein Gott. Oh mein Gott, Cookies?
Ja.
Black and White Cookies? Was ist das denn Geiles?
Das sind so welche geilen.
Die weiß, dass ich Fanta-Kuchen liebe und jetzt hat sie Fanta-Kuchen-Muffins gemacht.
Kleine Fanta-Kuchen-Muffins.
Kleine Fanta-Kuchen-Muffins.
Und Amerikaner.
Oh mein Gott, ich sterbe. Ich wollte gerade Zucker-Detox machen, weil wir in Amerika waren.
Musst du ein bisschen verschieben.
Scheiße. Oh mein Gott, Theresa ist die Allerbeste.
Ja, das also hier an dieser Stelle wirklich nochmal ein riesengroßes Herz und viel Liebe an Theresa, die mir die gerade eben in die Hand gedrückt hat und ich gesagt habe, was kriegst du dafür? Hat sie gesagt, das habe ich so gerne gemacht. Hier.
Nein.
Also das ist wirklich, ist mir das Herz aufgegangen.
Folgt Theresa auf Instagram.
Ja, Theresa ist die Beste. Sie backt fantastische Sachen. Guckt sie auch im ARD-Buffet.
Ja, wo ist noch Hier und Heute? Oder wie
genau, Hier und Heute, ARD-Buffet. Und sie hat, glaube ich, auch eine eigene Backsendung.
Ja,
so.
Schmeckt.
Ja, egal. Aber so ist auf jeden Fall alles, was sie macht.
Ich verlinke das nochmal.
Guckt
mal.
Euch alles an, was sie macht. Und sie hat uns heute hier mit diesem...
Ich glaube, schmeckt immer, heißt die Sendung.
Schmeckt
und dann irgendwie Punkt, ah, immer ja. oder so.
Guckst du eigentlich gerne, das habe ich mich nämlich gefragt, weil das eine große Leidenschaft von mir ist.
Ja?
Ich dachte, das könnte ich mir vorstellen, dass du da auch, guckst du gerne so Marktsendungen?
Ja, so Kassencheck und so.
Genau.
Ja, klar.
Ja, auch die Sendung
ja,
Markt
klar.
im Dritten und
ja,
so.
Ja, wir haben ja auch eine Rubrik im Podcast, die Servicetheke.
Ja.
Da versuchen wir auch Verbrauchertipps zu geben.
Was war der letzte gute Verbrauchertipp, den du selber gegeben hast?
Oh Gott, das ist schon lange her, dass wir es gemacht haben. Ich glaube, das Letzte, was wir in der Servicetheke, also was wir auch machen in der Servicetheke, ist Leute warnen bei Produktrückrufen. Und ich glaube, das Letzte, was wir gemacht haben, ist, sie gewarnt haben, dass die Teufelsmaske von Teddy,
ja.
die zurückgerufen worden, weil die nämlich in Flammen aufgehen kann. Und da haben wir, glaube ich, vorgewarnt. Das war das Letzte, was wir in der Service-Szene.
Aber ehrlicherweise muss ich sagen, dass das ziemlich genau die Funktion ist, die ich von der Teufelsmaske erwarte.
Genau.
Also, eigentlich.
Das ist wirklich lustig, ja. Und das war, glaube ich, das Letzte, was wir da für einen Tipp gegeben haben.
Also Verbrauchermagazin ist eigentlich das beste Fernsehen,
ich liebe
das es,
gibt,
finde
ich. Ich liebe es.
Es ist irgendwie so, diese Tests sind auch immer so zwischen drollig und,
ja.
und irgendwie sehr praktisch. Auch
voll.
Manchmal.
Im Moment ja auch spannendes Thema, dass viele Produkte teurer werden, ohne dass man es merkt, weil sie einfach
den Inhalt
verkleinert, so. Die Verpackung bleibt gleich.
Ja.
Und da wirklich Augen auf beim Eierkauf,
Toffifee.
Leute. Wirklich.
Hat eine Reihe weniger oder irgendwie so.
Wirklich?
Ja, irgendwie.
Nein.
Ich glaube, bei Toffifee war es, dass die, ohne dass man es gecheckt hat, haben die irgendwie eine halbe Reihe entfernt und so angeordnet, dass man es nicht.
Das ist krank. Dieses mathematische Ding, wie wenn man bei der Schokoladentafel ein Stück
Apfel. Wir beiden Mathematiker wieder.
Aber du hast doch ein Buch gelesen über Wahrscheinlichkeitsrechnung.
Ja, aber wie wahrscheinlich ist es, dass Toffifee eine Reihe wegnimmt? Also da wurde ich nicht drauf vorbereitet.
Das hätte ich wirklich nicht gedacht.
Stimmt, du meinst dieses Schokoladen, wo es plötzlich
ja.
ein Stück über ist,
ja, also,
wo man denkt, ich habe eine unendliche Schokolade.
Nein, wo es ist, man schneidet eine Ecke ab,
ja.
dann nimmt man die weg und plötzlich ordnet man den Rest der Tafel neu an und dann ist sie plötzlich wieder ganz. Ohne,
nee. Ja, aber
das Stück fehlt, aber die Tafel ist trotzdem ganz.
Ja genau, das meine ich, du hast ja dann ein Stück
das
über.
Das ist so krank.
Ja, aber deswegen denkt man doch immer, es wäre eine unendliche
aber
Schokolade.
Das macht mich krank, Nils, ich kann das nicht. Ich kann das überhaupt nicht, ich kann damit nicht umgehen, ich liege nachts wach, ich verstehe das nicht und ich verstehe das mathematisch nicht und physikalisch auch nicht und das macht mich wirklich krank.
Ja. Aber wenn ich das übrige Stück esse und das dann einfach nochmal mache,
Wie oft kann ich das machen?
Ich muss doch eine unendliche Schokolade haben.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie unendlich ist? Kannst du mir das
sehr,
sagen?
Sehr, sehr gering.
F von X?
Also F von X, aber in meinem Kopf, also wenn ich das sehe und denke, die sieht genauso aus wie vorher, es ist nur plötzlich ein Stück übrig, dann ist doch die logische Konsequenz eigentlich, dass sie unendlich sein muss.
Muss sie? Also sind alle Tafeln Schokoladen unendlich?
Ja.
Und man muss aber nur einen Euro zahlen.
Ja, wir essen sie falsch.
Hättest du das gewusst, ey. Hättest du doch nur eine gekauft.
Wir essen sie vom falschen Ende her. Und deswegen ist sie bei uns endlich.
Der Fisch stinkt immer vom Kopf.
Deswegen ist sie bei uns endlich. Mathematiker kaufen sich eine Tafel im Leben.
Und deswegen sind sie auch reich. Ja,
genau. Nicht, weil sie so gut rechnen können und mit Geld umgehen, sondern weil sie
Schokoladen kosten. Deswegen haben sie auch so viel Geld für eine gute Ledertasche.
Die sie sogar eintragen lassen. Deswegen sieht sie immer so abgegrabbelt aus. Ja, Mathematiker. Das ist, hat schon Vorteile, dieser Beruf.
Ja.
Ja, das hier ist auf jeden Fall, ich hoffe, wir kriegen das gleich in den Beutel und irgendwie
ja, das hoffe ich auch.
Für dich und so. Aber das ist die große Überraschung, die ich heute extra für
finde
dich
finde ich geiler als so Schallplatten. Ja, klar. Aber das liegt vor allem daran, dass ich keinen Schallplattenspieler habe. Also die wird dann einfach da stehen bei
ja,
mir.
Ja, das ist interessant, weil ich ja immer den Leuten die Schallplatten aussuche und dann versuche ich immer, weil man kann ja eigentlich nie davon ausgehen, dass die Leute einen Plattenspieler haben. Ich habe halt einen und ich liebe das halt so und deswegen gibt es das auch quasi immer als Geschenk, weil es zur Nils Bokelberg-Erfahrung dazugehört. Aber man kann ja nie davon ausgehen, dass die Leute noch einen Plattenspieler haben. Und deswegen versuche ich dann immer für die Platten auszusuchen, die ihnen einerseits gefallen könnten, die andererseits aber auch immer noch gut genug aussehen, um sie einfach nur ins Regal zu stellen. Das ist sozusagen dann immer die Idee, dass man es als Deko zu Hause hat.
Als Stehrümchen.
Als Stehrümchen, genau. Ach toll, aber das freut mich ja, dass das hier so gut geklappt hat mit dieser Überraschung.
Herrlich.
Was ich mich gefragt habe, Podcast, das Podcast-Game, ne? Wir sitzen ja jetzt auch gerade in einem und wir sind da ja beide auch sehr fleißig, was das betrifft. Was wollt ihr mit den Drinnis noch machen? Was wollt ihr mit dem Podcast noch, soll das einfach immer so weitergehen oder denkt ihr euch irgendwie, ja, da muss auch nochmal der nächste Turbo gezündet werden? ganz ehrlich, ich fand's, als ihr gestartet habt, war ich so beeindruckt, wie krass ihr diesen Aufschlag geplant habt mit diesem Logo und mit diesem, das war alles so, als hättet ihr eine Marketingagentur, war ich irgendwie so, okay, weil ich habe Podcast einfach gestartet immer irgendwann so ein bisschen, aber bei euch war das so richtig so super durchdachte Veröffentlichungsstrategie und so.
Ja, ich glaube, wir sind so ein bisschen verkopft, aber in der Beziehung war es auch irgendwie gut, weil wir haben halt gesagt, wenn wir das jetzt machen zu zweit, dann ist das halt auch wirklich unser Ding so und wir wollten das halt wirklich dann auch richtig gut machen. Also es sollte dann halt auch wirklich so aussehen, als wäre es von Profis gemacht. Und da haben wir uns halt auch wirklich Mühe gegeben, haben halt auch erstmal ein bisschen Geld investiert und dann Illustratorinnen und jemanden, der halt das alles macht, dass es halt auch gut aussieht, dass wir halt dann auch wirklich mit einem guten Gefühl das irgendwie starten können. Und klar, man kann es auch einfach machen, man kann es auch einfach mal loslegen und so. Aber ich glaube, wir sind dann dafür dann doch zu verkopft und wollten einfach, dass es irgendwie cool ist.
Ja. Ja. Aber wo soll das hingehen? Was ist die nächste Verkopfungsstufe?
Es muss gar nicht mehr, also es ist ja jetzt schon irgendwo, wo wir gar nicht gesagt haben, da müssen wir hin. So. Ja. Also es ist irgendwie verrückt geworden.
Ja.
Wir haben immer gesagt, wir werden niemals live was machen, weil wir immer drin bleiben. Aber wir haben gesagt, wenn wir mal live gehen, dann direkt in der längste Sache. Aber nur ein einziges Mal.
Ja.
Also das wäre vielleicht was dann so in 10 Jahren oder in 5 Jahren mal gemacht wird. Aber sonst, wir sind, glaube ich, mega happy, wenn es einfach so weitergeht, wie es jetzt gerade ist. So ist es einfach, sind eh schon zu viele Leute. Hört mal auf, das alles zu hören. Das ist ein wahnsinniger Druck jede Woche. Aber ja, es ist, ich glaube, wir haben jetzt nicht mehr mega große Ziele. Einfach paar mehr Leute noch und dann ist gut.
Ich finde es immer interessant, dass ihr macht ja auch manchmal so, also fast überraschend, so Pausen, wo ihr dann auch sagt, es ist einfach, passt gerade nicht, irgendwie so. Wir kommen demnächst wieder, so. Das finde ich einen sehr angenehmen Umgang damit. Also dieses, dass man auch manchmal so diesen Druck vom Kessel nimmt irgendwie.
Genau, und das ist halt das Coole, dass wir den selber machen so und wir auch nicht diesen Druck haben. Und wenn wir sagen, wir können jetzt nicht oder einer ist krank oder beide sind krank oder wir haben einfach keinen Bock oder auch wir haben keine gute Idee und es wird eine Scheißfolge, es wird langweilig, das können wir nicht verantworten, dann sagen wir einfach, nö, machen wir nächste Woche wieder. So.
Habt ihr so Folgen auf der Halde, so Gift, im Giftschrank, wo ihr sagt, boah, das war so ein Stuss?
Nee, aber wir haben hochgeladene Folgen, wo ich im Nachhinein sage, das war absoluter Stuss.
Der öffentliche Giftschrank.
Ja, wirklich. Und dann hat man sie doch hochgeladen, weil man halt dachte, okay, wir haben jetzt hier 2 Werbungen drin und dann können wir die wieder verschieben und so. Aber manchmal ist es wirklich richtig, da ist man so richtig verknorzt und man kriegt nichts raus und es ist nicht lustig, es ist irgendwie der Wurm drin. Man ist natürlich auch nicht jeden Tag super drauf. So.
Ja.
Und das ist halt schon echt manchmal. Ich will jetzt nicht darüber klagen, oh mein Gott, Podcast ist der beste Job meines Lebens. Aber manchmal ist es einfach nicht auf dem gleichen Level wie andere Folgen. So. Aber ich finde es auch gut, das dann auch einfach trotzdem rauszuwerfen und den Leuten das hinzulegen und zu zeigen, wir können nicht jede Woche mega geil abliefern. Es kann keiner von uns. Und auch mal ein bisschen Druck runternehmen. Das ist, glaube ich, cool.
Aber Frank Thelen kann immer performen.
Frank Thelen ist ja auch auf der Halfpipe groß geworden.
Ist das nicht, findest du nicht auch, dass eines der schönsten, herzerwärmend, lustigsten Videos aller Zeiten ist, wo er bei diesem Interview wegrennt.
Es hätte wirklich nur noch gefehlt, dass er dann auf einmal sein Brett unterm Arm hat und dann einfach wegfährt.
Ich kann das immer wieder gucken und denke, Das ist die beste Reaktion, die ich jemals auf eine unangenehme Frage gesehen habe.
Das ist auch eigentlich so ein Michael Scott-Move, der von Obstell auch einfach bei der unangenehmen Frage einfach wegrennt und die Tür hinter sich so mit dem Auto wegfährt vom Parkplatz.
Um auch nochmal darüber zu sprechen, du hast ja ein Buch geschrieben, das ja auch sehr, also ich weiß nicht, ob es gut lief, aber es schien mir doch sehr gut angenommen zu werden irgendwie und sehr erfolgreich wahrgenommen zu werden und so. Du schreibst ja auch am 2. oder ist es schon fertig oder bist du noch?
Nee. Du, da bin ich immer noch am Anfang seit 3 Jahren.
Sehr gut. Bücher schreiben ist ja auch, kann einen ja mitunter auch quälen.
Ja.
Kriegst du regelmäßige Deadlines von deinen, von deinen Lektoren und du sagst immer so, ja, gib mir mal die nächste.
Ja, also das Problem ist, ich habe eine super coole und verständnisvolle Lektorin und es ist dann eher, das ist wirklich ein Problem, weil es ist jetzt langsam mein Gewissen, was mich richtig quält, weil die ist halt super cool und sagt, weißt du was, lass dir die Zeit, ist nicht so schlimm, dann verschieben wir es noch ein Jahr, aber Hauptsache, du schreibst es überhaupt so. Und dann denke ich mir so, oh nee. Die wartet jetzt darauf und die hat dann ihren KollegInnen versprochen, Julia Becker schreibt jetzt hier bei uns das neue Buch und dann kommt aber nichts und so. Und dann sage ich, ich schreibe 50 Seiten und dann schicke ich aber nur 4 und so. Und es ist auch, einfach, oh.
Das verstehe ich. Man denkt oft als Schreibende oder als Schreibende, dass man denkt so, 50 Seiten schaffe ich eigentlich immer.
Ja.
50 Seiten kriege ich immer irgendwie hin. Und kriegt man nie hin. Nee. Das sind dann nach 10 Seiten, denkt man so, ach so, sind erst 10. Wenn man dann so, wenn man so in die ins Wortcounter guckt, denkt so, ach so, ich bin noch gar nicht bei 50. Ey, ich schreibe doch schon den ganzen Tag.
Ich hatte genau das und ich habe das Gefühl gehabt, ich habe mega viel geschrieben. Boah, jetzt habe ich richtig was runtergeschrieben. Und dann habe ich geguckt und ich war auf Seite 11. Und dann, es war wirklich so demütigend, weil ich dann 11 Seiten geschickt habe, obwohl ich 50 schicken wollte. Und habe dann gesagt, es sind jetzt 11 Seiten, aber es fühlt sich an wie 50. In Katzenjahren sind es 50 Seiten.
Ich schicke dann immer und denke so, ach, die merken die gar nicht.
Wenn es 11 gute Seiten
sind. Ja, eben. Vielleicht auch, man muss vielleicht auch einfach 11 extrem zähe Seiten schreiben, weil das wirkt dann wie 50 Seiten.
Das ist ein super Trick. Ja. Ja, aber es ist wirklich, mein Problem ist gerade, dass ich ein Buch schreibe, was wirklich lustig sein soll. Also ich will, dass es wirklich lustig wird und zwar im Idealfall jede Seite.
Ja.
Es soll ein lustiges Buch sein und das ist mein Anspruch und daran scheitere ich komplett, weil dann schreibe ich natürlich auch keine unlustige Seite und finde das dann okay, sondern das muss dann halt alles lustig sein.
Hast du denn auch schon ein paar Mal die Idee des Buchs verworfen und wieder eine neue gehabt und neu angefangen?
Ja. Also ich weiß noch, am Anfang, das war noch vor Corona, als ich damit angefangen
habe. Da finde ich gut, dass du erstmal die Pandemie abgewartet hast.
Ja, weil dann waren wir alle zu Hause und hatten so viel Zeit, da konnten wir super uns unseren Projekten widmen. Nee, aber da habe ich vor Corona angefangen und da... Das ist so peinlich, aber irgendwie auch nicht. Man muss auch dazu stehen, muss auch nicht immer die ganze Zeit geil abliefern und 2 Bücher im Jahr schreiben und 2 Bestseller schreiben. Man kann sich auch einfach mal Zeit lassen und
Wir können nicht alle 40 sein.
Man kann sich auch mal sehr viel Zeit für ein schlechtes Buch lassen. Und jedenfalls vor Corona wollte ich einen Roman schreiben und ich hatte schon so eine Story ein bisschen im Kopf und es sollte unter anderem um einen Prepper gehen. Und dann kam Corona und plötzlich waren alle rechts und Prepper. Und ich dachte so, fuck, das ist das letzte Thema, was ich jetzt schreiben, aber auch was niemand lesen will jetzt gerade. Und dann habe ich es alles verworfen und dann wollte ich einfach nur noch was Lustiges, weil die Lage wurde immer ernster draußen und ich wollte dann einfach irgendwas Lustiges schreiben. So, und das ist jetzt mein Ding, ich will jetzt was Lustiges schreiben. Es dauert länger als ein mittellustiges Buch oder ein Roman, aber es soll einfach lustig werden.
Gibt es ein Buch, das du gelesen hast, wo du sagst, das ist das lustigste Buch, das du kennst? Das ist wirklich ein lustiges Buch?
Ja, This is a Book von Demetri Martin.
Ja.
Das ist super lustig und auch so ein bisschen in die Art, also so ähnlich soll mein Buch auch werden. Also so, dass man wirklich jede Seite liest und dann mindestens einmal kichert. Ja. So, das ist mein Ziel. Also bei mir funktioniert es, bei den 11 Seiten bisher muss ich jedes Mal mindestens einmal kichern. Aber ja, ob die anderen das dann auch so sehen, ist abzuwarten.
Ich finde das ganz spannend, dass es ist, ich kenne wenig wirklich lustige Bücher. Also ich habe schon relativ viele gelesen und ich mag ja auch lustige Dinge, aber mir sind wenig Bücher begegnet, die einfach wirklich sehr plain lustig waren.
Ja.
Das finde ich so interessant, dass sich da kaum einer dran wagt oder das wahrscheinlich auch kaum einer schafft sozusagen.
Es ist auch ultra schwierig und es funktioniert auch, glaube ich, nur, wenn du kurze Formen wählst und einfach verschiedene Sachen reinbringst, weil auf Dauer an einem Text sitzen, der lustig ist, das funktioniert nicht. Ja. Also das
es gibt ein Buch tatsächlich, das ich gelesen habe, wo das hinhaut, meines Erachtens.
Die Bibel.
Ja, genau. Schon der Anfang mit den 100.000
Hilarious.
Kindern. Ja. Nee, das heißt Peacock's Manifest. Mhm. Das ist geschrieben von Stuart David, der war mal Bassist bei Belle & Sebastian, glaube ich. Und der hat dieses Buch geschrieben, da geht es um so einen Typen in England und der hat so die perfekte Idee für einen Hit. Der hat so eine Idee, man müsste daraus einen Hit machen. So. Er hat aber überhaupt keine Ahnung, wie man Musik macht. Und dann sagt ihm ein Arbeitskollege, ja, ich habe da einen Kumpel in, weiß ich nicht, Miami oder irgendwie, der weiß, wie man so Musik produziert. Da kannst du mal hin, grüß ihn schon von mir, dann könnt ihr das machen. Er so, oh geil. Und dann denkt er so, gibt er so alles auf, sagt, ich fliege da jetzt hin, weil dann bin ich reich. Ich brauche einen Hit, dann bin ich reich. Und dann fliegt er da hin und trifft den. Und der Typ trifft sich mit dem aus England, weil ihm jemand in Amerika gesagt hat, da ist einer, der kann dir helfen, deinen Hit zu machen. Der hat nämlich auch eine Idee für einen Hit. Ja. Und dann lernen sie sich so kennen und merken sie, okay, wir kommen hier beide nicht weiter. Und die Idee von dem Typen aus Amerika finden sie auch beide scheiße irgendwann. Deswegen sagen sie, komm, wir machen die von dem Engländer. Und dann geht halt so ein Roadtrip los, weil er dann sagt, ich kenne einen mit einem Studio. Und dann, keine Ahnung, geht ihnen die Kohle aus. Und dann kaufen sie sich einen Sampler und versuchen es selbst. Und drücken einfach nur drei Knöpfe und denken, wow. Und die kommen dann immer in wahnsinnig witzige Situationen. Die sind dann einmal in der Kneipe, wo der Typ sagt, ah, da sind ja die DJs. Und die beiden so, ja. Dann, obwohl sie natürlich keine DJs sind. Und dann sagen sie, ja scheiße, was machen wir jetzt, wir haben gar keine Platten. Und dann gehen sie irgendwie in einen Trödelladen, kaufen einfach die 1 Dollar Plattenkiste und dann mixen sie an einem Abend irgendwie so Peter und der Wolf mit ABBA und so. Alles ist, was sie dabei haben. Und denken, es wäre genial. Und die Leute alle so.
Björn und der Wolf.
Also es ist wirklich ein sehr, sehr witziges Buch. War auch, glaube ich, mega erfolglos. Aber da habe ich echt einfach auf wirklich fast jeder Seite gelacht.
Das ist doch einfach herrlich, oder? Wenn man sowas hat. Wo man dann einfach sagt, oh, jetzt endlich wieder nach Hause kommen, mein lustiges Buch
total,
lesen.
Total.
Das ist so geil.
Das Seth Rogen-Buch auch. Hast du das mal gelesen? Nee. Der hat so ein Buch geschrieben mit so irgendwelchen Geschichten, an die er sich erinnert. Ist auch super. Ist auch mega witzig. Ich finde den auch ein super Typ und so. Und der erzählt das so cool. Ist auch sehr lesenswert. Also kann ich dir sehr empfehlen.
Sehr gut. Ja. Schreibe ich auf. Kann ich was abschreiben aus dem Buch?
Das ist, glaube ich, eine dumme Frage. Ich stelle sie trotzdem.
So sind wir Schulabbrecher. So,
ich darf es ja. Ich kann keine schlauen Fragen stellen. Was macht mehr Bock? Performen. Also du machst ja zum Beispiel bei Caroline Kebekus öfters in der Show mit und so. Performen, Sketche mitspielen, auch ein bisschen schreiben oder Podcast machen.
Oh, das ist gemein. Es ist so unterschiedlich beides. Also das eine ist halt wirklich, der Podcast ist komplett in meiner Komfortzone zu Hause, im Schlafanzug, im besten Fall in der Unterhose, ja, in meinem Kämmerchen sitzen mit meinem Freund. Also viel geiler geht's doch nicht,
absolut,
oder?
Ja.
Und das andere ist aber halt, da ist halt mehr los. So. Also es ist so unterschiedlich. Aber ich glaube, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste und ich könnte nur noch eine Sache machen, dann würde ich Podcast machen.
Ja.
Weil es einfach zu schön, es ist zu schön, um wahr zu sein. Ja. Wirklich. Also es ist ein Job, aber es fühlt sich nicht so an und das hat man ja, das hört man ja immer, dein Job, das muss sich so anfühlen, als wäre es kein Job und so. Ja. Das ist Bullshit. Es fühlt sich immer an wie Arbeit. Ja, Arbeit ist Arbeit, so ganz einfach. Aber wenn du dann wirklich mit deinem Freund, du kennst es ja auch, mit Maria zu Hause sitzt und du kannst über Sachen reden, über die ihr sowieso reden würdet.
Ja.
Und ihr würdet sowieso lachen. Dann könnt ihr das ja auch mit einem Mikrofon aufnehmen. Und dass das dann Leute hören, das ist eigentlich so, also ich glaube, mehr kann man gar nicht erreichen. So. Ja, also Podcast.
Ja.
Ja.
Na, ist doch, da haben wir doch eine Antwort gefunden.
Ja.
Liebe Julia, ich freue mich, dass es endlich mal geklappt hat,
ja,
dass wir uns mal hier so in aller Ruhe begegnet sind. Vielen, vielen Dank, dass du heute vorbeigekommen
bist.
Sehr
gerne, danke für die Einladung.
Ich hoffe, dass du hier Theresas Backkunst unbeschadet nach Hause transportiert kriegst. Lass uns gleich noch irgendwas einfallen. Und ja, ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen.
Ich hoffe das auch.
Dann freue ich mich auf unseren 85.
Ja.
Bis ganz bald, liebe Julia.
Bis bald.
Und euch zu Hause wünsche ich eine schöne Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder hier bei der Nils Bokeberg Erfahrung. Bis dann, macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Die Nils Bokeberg Erfahrung. Von und mit Nils Bokeberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bokeberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokeberg. Hey, Nils,